Welcome to a night of total terror.
Herzlich willkommen zur fünften Episode von Devils and Demons. Ich bin Christian und an meiner Seite ist natürlich auch wieder der geschätzte Pascal.
Moin moin.
Und wir beide haben ja gute Laune, weil wir beide Urlaub haben.
Ja.
Und das ist einfach mal schön, mehrere Wochen am Stück Urlaub zu haben. Hast du bisher schon irgendwas gemacht oder irgendwas erlebt?
Nein, gar nichts. Also überhaupt nicht irgendwie weg gewesen oder so. Halt ein bisschen Familie an Ostern, aber ansonsten eigentlich nur sehr viel Zeit vorm Rechner verbracht, wie sich das so gehört. Und ja, wir haben noch einen Podcast aufgenommen, also von meinem anderen Projekt, Welle Nerdpol. Da haben wir es dann geschafft, jetzt nachdem wir 10 Stunden über Konzerte gesprochen haben, jetzt nochmal 10 Stunden über Festivals zu reden.
Unfassbar.
Und ja, jetzt freue ich mich auch, was das angeht, tatsächlich darauf, dass wir jetzt wieder, das heißt ja Welle Nerdpol, dass wir jetzt wieder nerdigere Themen angehen und dann auch vielleicht nicht immer 10 Stunden brauchen. Yay.
Aber das zeichnet euch auch aus, ne?
Ja, dass das zumindest mal passieren kann, definitiv, ja.
Ich habe tatsächlich, nutze jetzt gerade die freie Zeit dazu, und jetzt oute ich mich tatsächlich mal, Filme nachzuholen, die jeder gesehen haben sollte. Klassiker und Kultfilme, die ich aber tatsächlich, obwohl ich schon über 2000 Filme in meinem Leben gesehen habe, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Und es wird jetzt wahrscheinlich gleich arge Schmerzen bei einigen im Gehirn verursachen, wenn ich ihnen sage, dass ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben Fight Club und Pulp Fiction gesehen habe.
Oha.
Und aber ich nutze jetzt die Freizeit, um diese Filme mal nachzuholen, auch mal halt die Filme, die mal 2,5, 3 Stunden oder so gehen. Weil jetzt sich halt auch mal die Zeit anbietet.
Hat das denn irgendwie einen Grund gehabt, Entschuldigung, dass du jetzt gerade die beiden nicht gesehen hast? Weil eigentlich müsste man noch so, wenn man davon hört, wie, also zumindest für viele gut die sein sollen, doch tierisch Bock drauf haben, oder?
Ja, aber manchmal ist es auch die Angst, die man dann davor hat. Oft ist es ja so, dass du, ich mag es am liebsten, wenn ich Filme entdecke für mich und sage, wow, die sind gut, und erst später lese, dass auch andere die gut finden. Aber wenn vorher schon alle sagen, oh, den musst du gesehen haben, fantastisch und so weiter, dann tue ich mich immer ein bisschen schwer damit. Und ich habe die Filme auch schon bestimmt 5 Jahre in meiner Blu-ray-Sammlung, aber ich habe sie noch nicht angerührt. Aber das passiert jetzt aktuell gerade. Ich kann ja beim nächsten Mal dann berichten drüber.
Sehr cool.
Habe auch ein bisschen die Film- und Spielesammlung ein bisschen aufgeräumt, die Regale neu sortiert. Und habe eben tatsächlich noch einen Horrorfilm geguckt. Und zwar einen Film, der schon lange auf meiner Liste stand. Final Girl heißt der. Der ist von 2015 und der ist jetzt seit letzter Woche bei unserem Netflix. Kann man sich den angucken im O-Ton. Ja, O klingt erstmal gut, ist aber ein schlechtes O. Also der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand den grottig. Der ist halt eigentlich eine ganz interessante Prämisse. Da geht es darum, dass ein junges Mädchen, hier Abigail Breslin, die man ja auch hier von Little Miss Sunshine und so kennt, die wird halt zu einer Art, ja, nennen wir es mal Profikillerin ausgebildet von so einem Typen. Und sie bekommt dann die Mission, 4 Jungs zu töten, die selber immer junge Blondinen quasi ausführen, in den Wald bringen und dort quasi eine Menschenjagd veranstalten. Und sie soll das quasi sich selber als Opfer darstellen und dann im Wald aber die 4 Jungs umbringen. Klingt eigentlich auf dem Papier gar nicht so uninteressant, ist aber mega boring. Also das ist auch tatsächlich am Ende letztlich gar kein Horrorfilm so richtig gewesen. War irgendwie, ja, Schmutz, leider. Hatte ich mir mehr von versprochen. Wir haben aktuell Ende April. In Deutschland schneit es. Und das ist ja eigentlich das perfekte Wetter, um vielleicht mal einen Spaziergang im Wald zu machen. Sollte man aber zumindest nicht in den Wäldern von West Virginia machen.
Ha!
Denn unser heutiges Thema ist tatsächlich das, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, wahrscheinlich das langlebigste Horror-Franchise ohne Berechtigungsgrundlage, was es überhaupt gibt, nämlich die Wrong Turn-Reihe. Da ist tatsächlich, fragt man sich, spätestens am Ende des Podcasts wird man sich fragen, wie es überhaupt dazu kam. Es gibt natürlich Horrorfilm-Franchises, Freitag der 13., Freddy und Hellraiser, was auch immer, die natürlich deutlich mehr Teile haben, aber da gibt es wenigstens eine Grundlage für, dass wenigstens mal 1, 2, vielleicht mal 2,5 Filme gut waren. Bei Wrong Turn fällt das schon ziemlich schwer, da irgendwas zu finden. Wrong Turn ist ja so genremäßig einzuordnen, klar, Horrorfilmreihe, aber dort spezialisiert in dieser Backwoods Hillbilly Subgenre, sag ich mal, wo es halt darum geht, dass irgendwelche Hinterwäldler oder irgendwelche Sachen abseits der Zivilisation horrormäßig geschehen. Da gibt es ja große Vorbilder. Also es gab damals, ich glaube, der erste Film, der so in diese Richtung ging, war Deliverance. Auf Deutsch heißt es ja, glaube ich, beim Sterben ist jeder der Erste. Das war auch so, dass eine Gruppe von Freunden einen Ausflug in den Wald macht, so in abgelegene amerikanische Wälder und Flüsse und dort dann halt auch auf Hinterwäldler treffen und dann sich einen Kampf um Leben und Tod widmen. Texas Chainsaw ist letztendlich auch sowas, was in die Richtung geht und The Hills Have Eyes auch. Aber so, das Genre war sehr viele Jahre tot. Aber 2003 wurde es mehr oder weniger wiederbelebt von dem Regisseur Rob Schmidt. Der hat halt den Film Wrong Turn gedreht. So auch ein bisschen als Nachläufer aus dem ganzen Teenie-Slasher Bereich, sag ich mal, Nachzügler, der dann aber halt doch ein paar andere Wege geht. Worum geht's im Wrong Turn?
Ja, das ist jetzt quasi mein Stichwort. Prinzipiell hast du es ja schon so ein bisschen angerissen und der erste Wrong Turn von 2003. Ja, ich fange einfach mal an zu erzählen, wo es so grob darum geht. Prinzipiell ist es, warte, ich muss einmal, es sind so viele Namen. Ich werde auch, glaube ich,
Du
die
kannst den Namen auch
wenigsten,
weglassen. Ich
ja.
weiß nicht, aus allen sechs Filmen habe ich mir nicht einen einzigen Namen gemerkt. Keinen.
Okay, also ich sehe es jetzt gerade noch, also Chris ist die Hauptfigur, so generischer amerikanischer Name, fährt in den Wald und ja, baut dort einen Unfall, fährt nach West Virginia in den Wald, baut dort einen Unfall und rast somit in eine Gruppe von, ja, auch so mit 20ern, die auch gerade irgendwie auf dem Weg irgendwo hin sind, aber dort einen Unfall hatten. Und im Endeffekt sind sie dann dort zu sechst aufgeschmissen, beide Autos sind kaputt. Und ja, dann heißt es, auf die Suche gehen nach irgendwie einer Möglichkeit, Hilfe herbeizurufen oder direkt Hilfe zu finden. Und jetzt ist halt das, worum es halt eigentlich in den Wrong-Turn-Filmen geht. Das ist nämlich eine Gruppe von inzestiösen
Babys.
Hillbillies, die halt auch sehr, sehr mutiert, möchte man sagen, aussieht. Also die sind alle, sehen alle sehr, sehr fremdlich aus. Die leben irgendwo in diesen Wäldern von West Virginia und haben das,
Spaß.
genau, haben Spaß daran, einfach die Leute, die da sind, zu jagen, weil es gibt dort anscheinend nicht so viele Tiere, die sie essen können. Es sind halt auch Kannibalen. Und jetzt hat man eigentlich schon, weiß man eigentlich schon alles, was wichtig ist, zumindest auch für diesen ersten Teil.
Ja.
Es geht einfach darum, dass diese sechs Leute jetzt mehr oder weniger von denen gejagt werden und ob sie schaffen zu entkommen oder nicht. Und Überraschung, alle schaffen es wohl nicht.
Ja, der Film ist, wie schon gesagt, von Rob Schmidt. Das ist jetzt kein bekannter Regisseur, der hat halt vorher ein paar Billo-Horrorfilme gedreht. Bei den Darstellern sind so, sag ich mal, ja, also Eliza Dushku, die kennt man ja als Faith aus Buffy. Ich weiß nicht, ob du früher mal Buffy geguckt hast.
Nee, Buffy nicht, aber die kannte ich auf jeden Fall vom Gesicht auch, die war mir sehr
Ja.
bekannt.
Und ansonsten ist da Kevin Seegers dabei, der hatte bei Dawn of the Dead in dem Remake mitgespielt und in Frozen, also jetzt nicht in dem Disney-Film, sondern in dem Horrorfilm. Und der von dir angekündigte stereotypische Amerikaner Desmond Harrington, der hat halt auch schon so ein paar Genre-Produktionen mitgemacht. Neon Demon hat er zuletzt mitgespielt, aber auch so kleinere Rollen in zum Beispiel in The Dark Knight Rises. Tatsächlich die interessanteste Besetzung hier in dem Film ist tatsächlich die Effektschmiede von Stan Winston, der hier die Masken und die Splatter-Effekte machen durfte. War ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, dass er das gemacht hat, weil, also zu den Effekten kommen wir ja später noch, aber wenn ich dir jetzt sage, dass der Mann zum Beispiel die Special Effects für Jurassic Park, Terminator 2,
Oha.
Predator, Aliens, The Thing gemacht hat, dann wundert man sich schon, wenn man Wrong Turn guckt und denkt so, das ist von demselben. Ja,
Aber ist ja auch noch ein Film mit Ambitionen gewesen, durchaus, ne?
der erste auf jeden Fall. Außer die deutsche Synchro. Ich weiß nicht, ob du den schon mal auf Deutsch gesehen hast, den
Nee.
Film. Ich habe ihn mir jetzt mal auf Deutsch angeguckt. Das ist ja eine unfassbare Pornosynchronisation, die da stattgefunden hat. Also wirklich so, die Stimmen alle so vollkommen fehlbesetzt, gerade bei der weiblichen Hauptfigur da von Eliza Dushku, die wirklich so eine richtig tiefe, brummige Stimme hat, so wie eine Truckerin oder sowas, keine Ahnung, so stelle ich mir das vor, ist so völlig alles daneben da irgendwie. Was mir auf jeden Fall bei dem Film als erstes so aufgefallen ist, ist, dass der, gerade wenn man das jetzt so die Zeit betrachtet, in der Film rausgekommen ist, halt so, okay, es ist auch fast 8 Jahre oder 7 Jahre nach Scream oder so gewesen, aber da lief halt immer noch diese ganzen Teenie-Filme, düstere Legenden, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hilf mir mal, was gab's noch? Wie heißt denn das andere? Nicht düstere Legenden? Was gab es denn noch? Naja, halt diese ganzen Teenie-Slasher. Und die hatten ja alle immer so einen Meta-Unterbau, dass sie sich selbst referenziert haben. Das ist auch mit Humor und sowas. Und bei Wrong Turn spielt zum Beispiel Humor überhaupt keine Rolle. Also der ist so komplett ironiebefreit. Kein Humor.
Der erste definitiv, ja.
Keine Meta-Ebene. Das ist ja, wie ich schon mal, glaube ich, bei irgendeinem Film hier gesagt habe, das ist auf jeden Fall immer eine Sache, die mir gefällt, wenn der Film sich ernst nimmt. Wenn natürlich auch das Gezeigte dazu passt, natürlich.
Ja, das stimmt. Wie hat dir das denn insgesamt auch so von der, ich sag mal so, von den Effekten und so weiter und auch vom von dem, ja, Produkt, also von dem Value her gefallen? Weil ich fand, der erste sieht für mich gefühlt, kann ich jetzt schon mal sagen, irgendwie am besten aus.
Also das auf jeden Fall, weil er noch am ehesten, sag ich mal, wie ein Kinofilm aussieht. Okay, es war der einzige, der ein Kinofilm war, auch von den ganzen 6 Filmen. Aber trotzdem finde ich nicht, dass er besonders gut aussieht. Also er hat so ein, für mich schwebt da immer so ein bisschen so ein 90s-Flair über der ganzen Optik von dem Film. Also das wirkt weder irgendwie nach Hochglanz, aber auch nicht nach bewusst schmuddelig oder so aus. Das sieht trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht, so unangenehm, aber nicht so unangenehm gruselig, sondern unangenehm trist, ich weiß nicht, also wie gesagt, jetzt nicht aufs Inhaltliche bezogen, sondern wirklich so diese reine Optik, so trist, so farblos und so ein bisschen langweilig. So die reine Optik, wie das so aussieht. Ich meine, das spielt ja in einem Wald und in einem Wald kann man ja relativ viel machen, aber das wirkt alles sehr langweilig von der ganzen Inszenierung her so ein bisschen. Ja. Also jetzt nicht schlecht, aber so durchschnittlich irgendwie.
Es gibt ja eigentlich nur von dem Wald abgesehen 2 Setpieces. Das ist einmal diese Hütte von den Hillbillies und dann ja eigentlich noch dieser Watchtower.
Ja, das und sind die 2 Sachen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Das sind tatsächlich vielleicht sogar die prägendsten 2 Szenen des Films, finde ich. Was mir generell bei dem Thema würde mich interessieren, ob dich das generell überhaupt anspricht, so dieser Backwards-Horror. Ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen so eigentlich ein interessantes Thema, weil es halt so, gerade du hast ja meistens dann in solchen Filmen immer Leute, die aus der Großstadt kommen, die dann irgendwo im Wald verunglücken oder irgendwo oder bei Hills of Ice in der Wüste und so weiter, dass man immer sagen kann, dass das so diese Angst darstellt von den Großstädtern, von der zivilisierten Bevölkerung, wenn sie dann auf einmal auf irgendwelche Incest-Rednecks treffen und quasi in diese unbewachte, noch so wilde Welt, abseits, sag ich mal, von so des urbanen, modernen Lebens, wie wir das jetzt kennen, dass es halt so Sachen gibt. Und es gibt ja teilweise wirklich so, wenn man sich so diese, ich weiß nicht, ob du mit Jennifer Lawrence den mal gesehen hast, Winterspawn, den Film?
Nee, den kenne ich nicht.
Das war ja so ihr Durchbruchsfilm damals, aber glaube ich, war auch für einen Oscar nominiert, der Film. Und da ist auch so, das ist natürlich nicht als Horrorfilm, sondern als ernster Film, aber auch so diese ganzen White Trash Siedlungen, diese Wohnwagensiedlungen, und dass da wirklich Leute so abseits von irgendwelchen Regeln oder Gesetzen da irgendwo in eine Walachei leben und dort ihr Dorfrecht haben und ihr Dorfrecht durchsetzen und sowas alles, ungebildet, nicht zur Schule gehen und so. Und sowas gibt's ja auch. Und diese Backwoods-Horrorfilme, die spielen ja immer so ein bisschen mit diesen Stereotypen, sag ich mal. Ich weiß aber nicht, ob dich das so generell anspricht.
Doch, generell schon. Vom Setting finde ich das immer sehr cool, interessant, weil es ja auch viel so an kreativen Ideen hergibt. Ich finde es halt wichtig, dass die Figuren halt halbwegs, also dass man sich da Mühe gegeben hat, so dass das Figuren sind, die gut eingeführt werden, wo man auch ein bisschen mitfiebern kann. Und leider ist das ja dann wiederum auch so ein Subgenre, wo man dann später dazu neigt, sich rein auf die Kills irgendwie zu beschränken und die Figuren einfach mega blöd sind und alles halt, wo man sich halt bei ganz vielen Punkten keine Mühe gibt. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Und aber wenn es gut ist, finde ich es, also wenn sich da Mühe gegeben wurde, dann finde ich das sehr, sehr cool. Auch gerade so The Hills Have Eyes finde ich ziemlich geil eigentlich. Und ja, auch den ersten Texas Chainsaw Massacre finde ich super. Wobei man genau dieses Gefühl hat, was du meintest eben, dass da halt Leute reinkommen in etwas, das sie nicht kennen. Und ja.
Wobei der Film tatsächlich, weil du schon gesagt hast, dass man da sich schnell verrennen kann, was ja die späteren Fortsetzungen auch tun, in Gewaltorgien. Wobei man sagen muss, dass der erste Teil da jetzt auch nicht spärlich mit umgeht. Also ich finde den auch ziemlich brutal und bin bis heute verwundert, dass auch wieder so eine, es gibt ja immer so ein paar Sachen bei der deutschen Prüfbehörde, wo man sich wundert, okay, wie kommen die jetzt auf so eine Freigabe? Das ist manchmal, wundert man sich bei Filmen, die einfach mal eine zu hohe Freigabe kriegen oder gar keine. Aber manchmal ist es auch so, dass du denkst, der Film müsste eigentlich höher eingestuft sein. Und Wrong Turn ist jetzt eigentlich auch so ein Film. Der hat in Deutschland eine FSK 16 und ich habe schon viel, 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 viel harmlosere Filme gesehen, die eine 18er Einstufung gekriegt haben. Also hier machen die Hillbillys, sag ich mal, vor dem menschlichen Fleisch nicht wirklich Halt.
Nee, das ist auch total unverständlich für mich. Das ist eigentlich ein 18er. Also ja, zumindest nach dem, was ich sonst so im FSK 18 Regal sehe.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Regisseur nicht irgendeine Obsession hatte für den menschlichen Mund. Weil es ist aufgefallen, dass sehr viele Mordszenen in dem Film, in dem ersten, immer was mit dem Mund zu tun haben. Zum Beispiel wird doch bei der, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Figur das war, aber wo dieser Draht an dem Mund so eingespannt wird und dann so die Wangen quasi so aufgeschlitzt werden mit so Stacheldraht. Und dieses eine Mädchen wird doch auch, nee, der Typ war das, glaube ich, der wird doch auch mit der Axt, sag ich mal, halbiert, aber auch genau am Mund, also genau an diesem Mundwinkel. Ja. Ich weiß nicht, ob der Rob Schmidt da irgendwie eine Obsession für hat oder sowas.
Ja, dass du nicht schon zwei von drei sehr, sehr primär eingesetzten Tötungsmechanismen da benannt. Das ist einmal halt die Axt, dann Stacheldraht ist, glaube ich, zumindest in den ersten drei ein sehr, sehr beliebtes Thema.
In allen. Ich glaube nur im, lass mich jetzt lügen.
Ja, ich glaube im fünften nicht.
Im fünften nicht, aber ansonsten glaube ich in allen Teilen. Also im vierten war es auf jeden Fall, im ersten auch, im sechsten war auch irgendwas mit Stacheldraht. Also irgendwie so, und Pfeil und Bogen sind ja auch immer noch.
Pfeil und Bogen, das ist das wiederkehrende Merkmal von Three Fingers. Das ist einer der drei Haupt-Hillbillies, nenne ich sie mal. Der setzt halt immer Pfeil und Bogen ein. Und das ist tatsächlich, das ist auch die einzige Szene, wo ich im ersten Film lachen musste. Als die dann später nämlich noch auf einen Sheriff stoßen. Und der aus seinem Auto kommt und so, oh, was ist denn hier los? Und zack, Pfeil im Auge.
Ja.
Da muss ich lachen.
Das ist tatsächlich auch immer eigentlich immer eine ganz coole Sache, die ist natürlich mittlerweile auch schon ausgelutscht bei vielen Filmen, dass du dann kurz denkst, ah, jetzt könnte Rettung kommen. Ich meine, gut, jetzt als Film- oder Horrorfilm-Fan im Jahre 2017 wissen wir, dass wenn nach 70 oder 60 Minuten jemand zu Hilfe kommt, eine Autorität, ein Polizist oder ein Soldat oder was auch immer, weißt du nach 60, 70 Minuten, okay, das ist jetzt nicht die Hilfe, der stirbt jetzt gleich, der soll dir nur kurz Hoffnung wecken. Aber das ist auf jeden Fall immer ganz gut, wenn sowas mit drin ist. Was mich irritiert hat in dem Film, vor allem im Vergleich zu den später folgenden 5 Sequels bzw. Prequels, war, dass hier tatsächlich es keine Nacktszenen gibt. Und bis auf einen angedeuteten Blowjob auch eigentlich keinerlei Sex on Screen oder sowas gibt. Also dass die fünf Nachfolger dann extrem nachgeholt haben, ist hier tatsächlich noch sehr spärlich.
Ja, das stimmt. Aber das liegt vielleicht daran, weil ich mir das denke, Amerika prüde und im Kino dann ja noch mal auch vielleicht ein Grund, dass der dann nicht so sehr, so viele Kopien bekommt. Kann das sein?
Ja, doch. Ja, das könnte tatsächlich, wird wahrscheinlich sogar der Grund gewesen sein, ja. Wenn der erste, ich weiß jetzt nicht, ob der von vornherein als Kino-Release ausgelegt war, aber ja, doch, das wäre wahrscheinlich das Argument. Um mal jetzt auf ein paar Szenen genauer einzugehen, ich finde zum Beispiel schon die Intro-Sequenz, da sieht man halt zwei, das ist eigentlich interessant. Siehst du, da habe ich jetzt direkt mal eine Frage. Also in der Intro-Sequenz sieht man halt ein Pärchen, was so auch in den Wäldern von West Virginia, da in diesem Wald, so Bergsteigen macht, so die klettern so einen Abhang hoch und werden dann dabei recht fies abgemetzelt. Ist sehr gut gemacht, finde ich, die Intro-Sequenz. Hat mir gut gefallen. Aber jetzt hat sich mir tatsächlich die Frage gestellt, dieser Abhang oder überhaupt irgendwas Bergiges war doch gar nicht mehr in irgendeinem anderen Film zu sehen, oder? Selbst in dem Film eigentlich nicht mehr, nur am Anfang, oder?
Ja, da hast du definitiv recht. Kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwie nur ein paar Kilometer weiter ist, oder ich weiß ja auch nicht, was für ein Einzugsgebiet die sich dann da, die haben ja durchaus Autos, diese Hillbillies. Kann natürlich schon gut sein, dass sie sich dann da ein Einzugsgebiet irgendwie gesucht haben, wo sie so ein bisschen flexibler sind, aber generell sind die Filme, was geografisch die geben da einen Scheiß drauf.
Ja, das stimmt. Also,
wenn da Bäume sind, dann ist das genauso gut wie das andere.
Das stimmt.
Das ist komplett egal. Ich weiß auch gar nicht, Entschuldigung, wusstest du, ob, weißt du, ob der erste noch in den Staaten gedreht wurde?
Ja, ja. Der erste wurde noch da gedreht. Da kommen wir ja nachher noch zu den Bulgarian Productions. dann die von mir schon beiden angesprochenen Szenen, die für mich die beiden Highlights des Films sind, ist einmal die Szene, wo sie zum ersten Mal in dieses Haus, in diese Waldhütte von den Hillbillies kommen und dort auf Erkundungstour gehen und dann quasi mehr oder weniger so halb auf frischer Tat ertappt werden. Das war für mich tatsächlich eine ziemlich spannende Szene. Also das fand ich ziemlich gut umgesetzt, wie sie sich dann umgeguckt haben und so langsam festgestellt haben, okay, irgendwie ist hier doch was faul. Mhm. Und wo sie sich dann da verstecken. Ich glaube, das war auch noch da, wo sie sich da unter dem Bett verstecken und die da so lang gehen. Das fand ich ziemlich gut gemacht. Und was du auch schon angekündigt hattest, die Szene so, ich glaube, das müsste so kurz vor dem Ende, so, ja, so nach zwei Dritteln des Films gewesen sein, wenn dann die Nacht eingesetzt hat in dem Film und sich die bis dato noch überlebenden drei, müssen es noch gewesen sein, drei, ja, Personen, sich oben in den Baumkronen verschanzen. Da ist quasi so ein Hochsteg, nee, wie nennt man das, so ein Art Baumhaus.
So ein Watchtower, so ein Wachturm,
genau,
wo die dann sitzen und gucken, dass keine Waldbrände irgendwie starten.
Genau, wo sie denn da quasi in der Falle sind, weil sie da erstmal nicht runterkommen und unten die Hillbillies schon warten und das Ding anzünden. Das war auch eine sehr gute Szene, fand ich.
Da hat mich nur gestört, dass man natürlich gemerkt, dass sie halt nicht wirklich einen Watchtower in Brand gesetzt haben. Aber man sieht nie, man sieht den Watchtower einmal in der Großaufnahme von unten. Dann sieht man sie irgendwie hochklettern. Dann ist das da drin offensichtlich irgendwie Kulisse. Und
das stimmt,
die Kulisse. Man sieht aber nie, wie das von außen mal brennt.
Sie schauen doch einmal, es gibt so einen ganz komischen Moment in dieser Szene. Wo halt gerade, wo sie hochgehen da in den Watchtower und dann sehen, dass die Sonne untergeht und es dunkel wird und dann gucken sie alle drei so in den Horizont. Mhm. Aber dann siehst du, dass im Hintergrund einfach nur so eine Greenscreen-Kulisse von so einem Sonnenuntergang mehr oder weniger zu sehen ist, von irgendwelchen Wäldern. Und das sieht halt so vollkommen künstlich aus und da musste ich echt lachen.
Genau.
Wie fandst du die Effekte?
Generell eigentlich ziemlich gut. Auch die Hillbillies an sich fand ich, sahen sehr gut aus und auch waren auch gut in Szene gesetzt. Das, was mich dann später sehr oft noch sehr, sehr viel mehr gestört hat. Die waren, du hattest so ein bisschen das Gefühl, so, weil die nicht so oft gezeigt wurden, dann hat man das Gefühl, die sind, hat sie gruseliger gemacht, fand ich. So, hat irgendwie mehr Respekt eingeflößt, sozusagen. Und die Effekte fand ich ziemlich gut. Ich habe sogar bei diesem Pfeil im Auge von dem Sheriff, habe ich mal genau das Frame mir rausgesucht. Und das ist sehr gut gemacht, da sieht man nichts.
Also ja, finde ich auch, gerade wenn man das in Standbildern anguckt, sehen die Effekte tatsächlich noch gut aus, weil sie halt auch, glaube ich, zum großen Teil auf jeden Fall noch handgemacht waren.
Mhm.
Gut, ansonsten hätte man ja auch nicht Stan Winston dafür verpflichten müssen, wenn man CGI anwendet.
Ja.
Aber tatsächlich die Effekte sind hier, gerade wenn man dann die anderen Teile gleich zur Bewertung heranzieht, sind die hier auf jeden Fall noch gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, sind tatsächlich die Figuren. Du hast ja schon am Anfang gesagt, dass gerade bei so einem Film immer wichtig ist, dass man da so ein bisschen mitfiebern kann. Das Problem hatte ich tatsächlich hier nicht. Also man konnte schon zumindest mit, sag ich mal, mit dem Chris und mit der weiblichen Hauptfigur davon von Eliza Dushku konnte man schon mitfiebern. Aber so generell waren die halt schon alle ein bisschen blöd und oberflächlich. Gerade so das Pärchen, was dann gleich am Anfang abgemetzelt wird da,
ja,
am Auto und auch die beiden anderen fand ich jetzt irgendwie nicht so. Man wusste irgendwie schon am Anfang, wer sind hier die beiden Hauptfiguren und wer wird hier zuerst das Zeitliche segnen. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man das schon vorher weiß.
Das stimmt. Ja, nee, Chris und Jesse, die finde ich, die gingen. Das war okay. Die hatten auch noch der eine Freund von der Carly, das müsste dann wahrscheinlich der Scott gewesen sein, der so ein bisschen der so lockere, entspannte Dude, der aber, glaube ich, auch relativ früh stirbt. Aber die anderen waren, richtig ätzend halt.
War er das nicht, der gestorben ist, als sie mit dem Auto, die klauen noch den Transporter von den Hillbillies und wollen doch dann irgendwie...
Dass er einsteigt.
Sie versuchen ja dann da rauszufahren aus dem Wald und sie sehen ihn dann, wie er im Wald flüchtet. Er sollte ja wegrennen, um die abzulenken.
Genau.
Und dann sieht er das Auto und versucht da irgendwie noch hinzukommen und dann wird er halt da mit den Pfeilen durchbohrt. So.
Genau.
War auch gar nicht so verkehrt, die Szene. Aber ich fand, im Produkt selbst war das Ganze irgendwie halt irgendwie so mittelmäßig, das Ganze, so der Film. Also ich finde den nett, ich gucke den gerne, aber irgendwie, also ich fand es gut, dass es mal wieder ein Film war, der halt so ein bisschen oldschooliger ist,
der gerade so auch dieses 70er Jahre und 80er Jahre Flair noch wieder so ein bisschen hochholt, aber der macht es halt in der Summe nicht originell, also da passiert jetzt nie irgendwas Überraschendes oder irgendwas, wo du sagst, oh krass, damit hätte ich nicht gerechnet, und der ist auch jetzt von der Atmosphäre her jetzt nie gruselig so richtig, also der ist jetzt nicht irgendwie intensiv oder bedrückend, also wer sich halt an den ersten Texas Chainsaw erinnert zum Beispiel, da hast du in jeder Szene schwebt da so, da musst du nicht mal der Horror geschehen, allein die Kulisse reicht aus, damit du schon Gänsehaut kriegst durch diese fiebrige Stimmung, und das hast du hier halt gar nicht, was halt unter anderem wofür dieser 90s-Flair halt sorgt, so ein bisschen, was mir nicht so, aber in der Summe für Fans, sag ich mal, für Genre-Fans ist das schon ein netter Film, würde ich sagen.
Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, die Figuren, die sterben alle schnell. Das ist nichts, was sich durch die Reiserei durchzieht, sag ich mal so. Finde ich tatsächlich, ich habe manchmal, aber da komme ich später noch drauf zu, so ein bisschen, wenn ich jemandem ewig beim Leiden zugucken muss und halt da jemand mir quasi dann eine Minute lang in die Ohren schreit, finde ich das manchmal ein bisschen anstrengend, beziehungsweise das kann mir auch noch zusetzen. Aber so, wie die jetzt hier gestorben sind, das sind halt mehr so, ja, bam, tot.
Richtig. Eine Frage vielleicht an die Hörer, vielleicht wissen die das. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Eliza Dushku auf ihrem weißen Tanktop das albanische Nationaltier trägt, diesen doppelköpfigen Adler. Ich weiß nicht warum. Falls das irgendjemand weiß, da möchte ich eine Antwort drauf haben auf die Frage. Wir haben jetzt eine Neuerung in Episode 5. Wir geben jetzt, weil manchmal tatsächlich nicht, ist mir aufgefallen, es wird nicht immer, also eigentlich, ich bin kein Fan so von so Benotungen oder Punktwertungen, weil es immer halt extrem subjektiv ist und so weiter, und auch immer, dazu müsste man wissen, wie hat der den Film eingeschätzt, nur dann kann man natürlich mit sowas anfangen oder was anfangen, aber manchmal wird zum Beispiel nicht ganz klar, ob wir jetzt einen Film super gut fanden oder nur gut oder und so weiter, und deswegen für die, die halt so auf Bewertung stehen, haben wir jetzt eingeführt, dass wir jetzt jeden Film, den wir besprechen, auch nochmal so eine Punktwertung geben, und der erste Wrong Turn bekommt von mir 3 von 5 Sternen.
Ja, da bin ich bei dir. Das wäre auch meine gewesen. So mit Tendenz zu 2,5, aber generell eine 3 von 5, weil overall hatte ich schon eine gute Zeit, muss ich sagen. Also ja, den kann man gut weggucken. Und ich erwarte halt auch nicht so viel dabei, deswegen bin ich auch nicht so sehr enttäuscht. Weil ich zumindest auch das Gefühl hatte, dass sich da Mühe gegeben wurde, dass die Schauspieler das Bestmögliche aus ihrem Talent und dem Drehbuch rausgeholt haben. Ohne dass jetzt jemand da so richtig, richtig blöd aufgefallen ist. Und die Hillbillies fand ich in diesem Teil tatsächlich echt noch bedrohlich und so richtig so, fuck, den möchte ich nicht irgendwie über den Weg laufen.
Nee, also da gebe ich dir recht. Ich habe ja gesagt, ungruselig und nicht so intensiv, aber da hast du recht. Also die gehören auf jeden Fall zu den Horrorfilmfiguren, denen ich wirklich nicht irgendwo und schon gar nicht im Wald begegnen wollen würde, weil die halt nicht nur einfach jemanden umbringen. Gut, hier machen sie es vielleicht noch, aber gerade in späteren Teilen sind das ja echte Sadisten und naja.
Wir können ja noch einmal ganz kurz, bevor wir weitergehen, die drei Haupt-Hillbillies, die sich mich auch durch die komplette Serie durchziehen, benennen einmal. Das ist ja einmal dann Three Finger, das ist der mit den immer langen blonden Haaren, der
Pfeil und Bogen hat. Das ist der mit den drei Fingern.
So können wir weiterspielen. Ja. Wer ist denn Thortus?
Das ist der mit diesen scharfen, spitzen Zähnen, glaube ich.
Ja, und wer ist One-Eye?
Das ist der nur noch durch ein Auge gucken kann, weil das andere so zugewachsen ist. Ja.
Perfekt, ja. Genau, das sind die drei, die man später dann, ja.
Aber ist es nicht erschreckend, dass man sich, okay, nein, das ist Quatsch, das ist nicht erschreckend, das ist bei allen Horrorfilmen größtenteils so, nehmen wir mal jetzt weg. Natürlich weiß jeder, dass Jamie Lee Curtis Laurie heißt im ersten Halloween, aber ansonsten kann man sich auch immer meistens nur an die Namen der Bösewicht oder Schurken in Filmen erinnern. Und nicht an die Figuren, und so ist es halt bei den dreien auch.
Also das ist das Einzige, was über 6 Filme bleibt.
Das stimmt, obwohl die Darsteller tatsächlich immer gewechselt haben. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Aber
ja gut, aber das haben ja Masken und ja gut. Aber
Es hat satte 4 Jahre gedauert, bis dann eine Direct-to-Video, ein Direct-to-Video-Sequel veröffentlicht wurde. Und zwar hat der Regisseur Joe Lynch Wrong Turn 2 Dead End gedreht. Was passiert im Sequel?
Genau, das Sequel wählt einen etwas anderen Ansatz, versucht da ein bisschen kreativ zu sein, wobei es im Endeffekt aufs Gleiche hinausläuft. Also es geht darum, dass es eine Reality-TV-Show gibt, so eine Survival-Show, wo sich dann eine Gruppe von Menschen aus den verschiedensten sozialen Schichten, sag ich jetzt mal, oder wie auch immer, im Wald trifft, sich dort irgendwie in Teams aufteilt und dann dort so Überlebensspiele macht. So ein bisschen mit Elektronik ausgestattet, die laufen rum, dann sagt irgendwie ihr elektronischer keine Ahnung, ihr Tamagotchi sagt dann, du bist jetzt verstrahlt, du musst das und das machen, damit
verstrahlt
das.
Sind die alle.
Ja, oder irgendwie, du musst das und das machen, damit du heute den Tag überlebst und dann, ja, so ein elaboriertes Survival-Spiel, whatever. Auf jeden Fall treffen sie sich dafür im Wald, dann haben sie natürlich noch ein Produktionsteam und einen Coach. Der Coach ist so ziemlich der, die coolste Socke, beziehungsweise auch der, glaube ich, interessanteste. Ja, weil jetzt nehme ich gerade was vorweg, egal. Genau, dort treffen sie sich dann im Wald, wollen dieses Survival-Spiel spielen und Überraschung, unsere geliebten Hillbillies sind auch wieder da und was wollen sie? Alle töten, denn sie haben Hunger. Yay!
Richtig. Und das ist klingt jetzt kurz formuliert von dir, aber es wird die zweitlängste Inhaltsangabe sein von einem Film trotzdem immer noch.
Weil es ist halt nicht
storytechnisch also immer mehr abnimmt, ja, von Film zu Film.
Ich meine, mit Inhaltsangabe ist ja auch mehr so die Prämisse, ne? Ich erzähle jetzt da nicht den ganzen Film durch, sondern nee, halt so dieses, sein. Und das ist halt das, ne? Es gibt einen Grund, warum die alle da sind, dann sind unsere Freunde da und dann geht's ab.
Genau. Ja, Joe Lynch hat den Film gedreht, der hat eigentlich nur einen etwas bekannteren Film danach noch gedreht, Everly mit Selma Hayek. Die Darsteller, du hast schon angekündigt, der, sag ich mal, der Campleader, die coolste Sau des Films, gespielt von einem der coolsten Typen überhaupt auf diesem Planeten, von Henry Rollins, ja. Den kennt man ja als Poeten, Sänger und als Schauspieler, hat zum Beispiel bei Lost Highway mitgespielt von David Lynch oder von in Heat von Michael Mann.
Und der Sänger von Black Flag einfach mal.
Genau. Ne? Erika Learson spielt mit, die ist tatsächlich sehr horroraffin und horrorerfahren, die hat zum Beispiel in dem Remake von Texas Chainsaw Massacre eine Hauptrolle gehabt und auch in Blair Witch 2. Hatte ich die Geschichte schon erzählt? Ja, die hatte ich schon in der Pilot-Episode erzählt, ne? Dass ich Blair Witch 2 damals aus Protest besser fand als Blair Witch 1.
Ja, du bist wahrscheinlich der Einzige auf diesem Planeten.
Und nur für die Pilot-Episode nicht gehört haben, das habe ich nur aus Trotz gemacht. Ich finde den ersten natürlich viel besser. Alexa Palladino spielt mit, die kannte ich nur aus Boardwalk Empire aus der ersten Staffel, da fand ich die eigentlich ziemlich gut. Und ebenfalls Seriendarstellerin One Tree Hill in diesem Fall, Daniela Alonso, die hat aber auch schon in The Collector und in Hills of Ice 2 mitgespielt. Also tatsächlich hier von den Namen her immer noch keine große Besetzung, aber schon ja doch fast eine bekanntere Besetzung als jetzt im ersten Teil.
Und Fun Fact, wer war... ich kann noch mal kurz die Intro-Szene erläutern. Da ist nämlich eine von diesen, eine von den Damen, die auch da mitspielen sollte, hat es nämlich nicht mal bis zum Drehort geschafft und wird nämlich dann schon auf dem Weg dahin in ihrem Auto dann gemetzelt. Und das ist auch eine Schauspielerin, die sich mit ihrem Telefon, mit ihrem Agenten unterhält. Und weißt du, welcher Schauspieler den Agenten spricht?
Nee, erzähl mal.
Das ist Patton Oswalt.
Oh, cool. Was, echt?
Ja, ja, ich habe das auch gesagt. So, hä, warum? Ja, kann sein, stimmt, die Stimme ergibt Sinn.
Nicht schlecht.
Das ist so random.
Das war auch dein random Fact, den du angekündigt hast.
Ne? Ja.
Ja, das, der hat mich jetzt wirklich überrascht, weil das wusste ich wirklich nicht.
Der muss gerade im Studio gewesen sein oder so. Haben gesagt, komm, wir laden dich zum Essen ein, wenn du das einsprichst oder keine Ahnung.
Oder in Bulgarien. Befreundet. Nee, ich glaube, der zweite Teil ist auch noch nicht in Bulgarien gedreht. Den haben sie noch in den USA gedreht. Okay, was macht den Film auf jeden Fall erstmal überhaupt von der Prämisse her interessant? Sicherlich, also diese TV-Show, dieses Setup mit der TV-Show, ist jetzt auch nichts Neues, zwar noch nicht so ganz verbraucht wie viele andere Themen in Horrorfilmen, aber das gab's, hier gibt's natürlich auch ein paar Vergleichsfilme. Mir ist da immer spontan Halloween Resurrection eingefallen, also Halloween 7. Und da muss ich schon mal vorwegnehmen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Wrong Turn 2 bin, aber dieses TV-Show-Thema, das macht ja schon ein bisschen interessanter und besser als zum Beispiel Halloween Resurrection, weil hier dann tatsächlich auch, und das muss auch, wenn du das behandelst, Reality-TV und so, muss halt eine Metaebene rein und auch viel mit Sarkasmus und Ironie gearbeitet werden, und das macht der Film ja auf jeden Fall. Dafür kriegt er schon mal ein kleines Lob auf jeden Fall. Also es ist ein interessantes Setup, finde ich, mit der TV-Show.
Ja, das stimmt. Da haben sie sich auf jeden Fall was ausgedacht, was Potenzial hat, um auch viel für Verwirrung zu sorgen, weil du halt natürlich jetzt die Leute, die das dann spielen, wissen nicht so richtig, ist das jetzt etwas, was zur Show gehört oder nicht. Das ist ja so dieses Typische, wie wenn an Halloween halt die Leute rumlaufen und die Bösewichte auf einmal auf die Straße können ohne Maske, so nach dem Motto.
Ja, das passt auch in Wrong Turn 5, um schon mal vorwegzugreifen, da gibt es doch auch diese Szene, wo das Halloween-Festival da ist und die Hillbillies da unmaskiert quasi da durch die Menschenmassen laufen können, weil sie halt genau so aussehen wie Halloween-Leute, ne? Ebenfalls neu hier ist, dass wir erstmals Inzest-Szenen zu Gesicht bekommen.
Stimmt.
Und vor allem, dass auch hier der Cast der Schurken ergänzt wird um weibliche Mutanten. Ich nenne sie jetzt mal Mutanten oder Hillbillies. Das ist immer so und so ein bisschen unklar. Obwohl hier wird schon eigentlich klar, dass die schon so ein bisschen so mutiert sind, ne? Nicht jetzt nur durch Inzest, sondern auch durch diese grüne Glibber, die da auch nochmal zu sehen ist am Ende.
Ja, also generell muss man da mal sagen, bezüglich Kontinuität, ja, also in diesem Film sind sie auch noch sehr mutiert. Ich glaube, weiß nicht, ob das später nochmal aufgegriffen wird, ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber zumindest wurde da schon mal was ergänzt, weibliche Hillbillies und Inzest, also sie sind alle verschwistert und vercousant und verbrüdert und verwandt miteinander. Was der Film auch ein bisschen, also ich hatte ja schon gesagt, es kommt eine Metaebene rein, mit vielen auch humorvollen Szenen, auch wenn die jetzt nicht so lustig sind, aber zumindest sollen es humorvolle Szenen sein, ist, dass der so ein bisschen aus direkt schon im zweiten Film aus diesem Backwood-Horror rausgeht. Der spielt zwar immer noch da, aber er geht jetzt schon Richtung Fun-Splatter, würde ich sagen.
Mhm. Ja, definitiv.
Dann,
da hat er...
Ja.
Sorry.
Ja, ist gut. Dann ist mir aufgefallen, dass hier ein bisschen halbherzig gearbeitet wurde bei den Filmen. Man sieht zum Beispiel, ja, es gibt ja diese, es ist ja die Dame, die du gerade erwähnt hast, die in der Eingangssequenz auch Richtung Drehort fährt und dann aber ja aufgehalten wird von den Hillbillies und sie wird dann halbiert, also wirklich halbiert, einmal so genau in der Mitte durch, also nicht horizontal, sondern vertikal. Und mega brutale Szene übrigens, finde ich, die man, wir reden natürlich über die deutsche FSK-Fassung, ne, an dieser Stelle. Die wird halt halbiert und man sieht dann halt, dass dort schon halbherzig getrickst wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jemand halbiert wird, also wirklich in der Mitte durchgetrennt wird, dass dort kein Blut fließt, sondern nur meine Gedärme rauskommen. Und es ist in dieser Szene so, dass halt die Gedärme rauskommen, aber es spritzt überhaupt oder fließt überhaupt kein Blut in der Szene.
Ja, das sah sehr, sehr comic-mäßig aus. Ja. Das war sehr, sehr cheesy tatsächlich.
Ja, das haben sie einfach vergessen, glaube ich.
Vielleicht einfach das, ja.
Atmende Leichen gibt's auch. Also da liegen dann Leichen auf dem Boden und dann wird die Kamera rangezoomt und dann sieht man so richtig, wie die Brust so hoch und runter wippt, weil die Leute halt atmen.
Ah, okay, das ist mir nicht mal aufgefallen.
Und bei einigen Effekten, das sind dann halt, also man muss dazu sagen, der Film hat halt schon CGI-Effekte und nichts mehr Handgemachtes bei. Und da sind manchmal ein paar Sachen bei, die halt auch so Richtung Filmfehler gehen. Da kriegt zum Beispiel der eine Typ, kriegt auch wieder hier einen Pfeil durchs Auge oder durch den Kopf. Und du siehst halt, dass das Ende des Pfeils, also da, wo halt so diese Federn, sag ich mal, dranhängen und vorne die Spitze, dass die überhaupt nicht von der, wie sagt man, dass die,
wie nennt man das? Kann ich das? Blut abbekommen haben, oder?
Nee, das gar nicht, sondern dass die Spitze quasi an einem anderen Ort rauskommt, als der hintere Teil des Pfeils oben im Kopf steckt. Also quasi, das passt überhaupt nicht zusammen. Als wären quasi zwei Pfeile irgendwie reingegangen an zwei verschiedenen Stellen. Das sieht total komisch aus. Auch mit dieser einen Szene, wo der Typ da die Axt in den Kopf kriegt, das sieht man auch so, das sieht aus, als wäre das eine Photoshop-Axt gewesen, die sie da einfach aus Bild geleert haben. War auch ein bisschen komisch. Also da sind schon viele, wenn man da so genau mal drauf achtet, vor allem nachdem man sich so die ganzen Filmfehler durchgelesen hat, dann ist das schon ein bisschen ärgerlich, wenn man das so sieht, dass da halt wirklich oft ein bisschen halbherzig gearbeitet wurde. Wusstest du tatsächlich, dass Eliza Dushku hier tatsächlich auch diese TV, also diese Frau, die in der Intro-Sequenz da stirbt, dass die eigentlich von Eliza Dushku hätte gespielt werden sollen, aber sie hatte dann irgendwie keine Zeit für den Dreh, also sollte nach Teil 1 nochmal hier auftauchen.
Ah, als gleiche Figur?
Ja.
Aha.
Quasi so, als hätte auch ganz gut gepasst, so eine Survivorin. Obwohl, auch hier muss ich mir schon, das werfe ich jetzt an dieser Stelle schon mal ein, die Frage, warum erzählt man sich eigentlich nichts über diese Leute? Das kann doch nicht sein, dass diese Leute über 6 Teile lang da alles kurz und klein metzeln, aber doch. Irgendwie keine Polizei oder irgendwie, keine Ahnung, Militär reinrauscht da und irgendwas gegen die tut. Weil es gab ja auch mal ein paar Überlebende, gab es ja in den Filmen, ab und zu überlebt ja mal einer. Und irgendwie... Ja. Komisch, das Ganze. Und
ja, das Ding ist, ich weiß halt auch nicht, wie es jetzt wirklich in den Staaten ist, in diesen, man sagt ja immer diese Flyover States, also diese Staaten, wo man nur drüber fliegt und gar nicht am besten irgendwie da sich großartig drin aufhält. Ich glaube auch, dass das alles sehr unrealistisch ist, aber das gehört ja einfach zu diesem Backwood-Ding dazu, dass man überhaupt dieses Szenario hat, quasi ein unberührtes Amerika, wo außer mal der Sheriff vom nächsten Dorf, der aber eigentlich auch damit nichts zu tun haben will, sonst auch niemand da ist.
Aber Texas Chainsaw, geht das zum Beispiel, indem sie einfach den Sheriff, also ein Familienmitglied zum Sheriff machen, quasi.
Ja, ja, genau, dass sie halt das so ein bisschen korrumpieren, ne? Aber hier ist das dann, ja, hier ist das auch einfach zu krass, was die halt alles da schon besetzen, ne? Man muss ja davon ausgehen, die haben ja dann nachher noch eine richtige Lagerhalle und alles. Ist auch der erste Film, wo so dieser ganze Kannibalismus zum ersten Mal so richtig gezeigt wird. Und nee, das ist schon sehr, sehr albern. Also, dass das nicht auffällt, ist Quatsch. Aber andererseits ist das, ja, habe ich mich daran irgendwie dran gewöhnt, dass ich jetzt das bei solchen Filmen vorgesetzt bekomme.
Das stimmt. Jetzt muss ich schon wieder Suspension of Disbelief. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Ja,
genau.
Der Film ist, also ich finde, die erste Hälfte des Films finde ich schwach. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die, nehmen wir mal jetzt die Intro-Sequenz weg, wo halt die Frau halbiert wird, da wo halt die Charaktere eingeführt werden und das Szenario erklärt wird, das finde ich alles sehr uninteressant.
Das dauert und halt auch ewig.
Das dauert ewig und es ist so voll mit Füllszenen, die so elend langweilig sind und der Film nutzt halt diese Zeit überhaupt nicht aus, um irgendwas Interessantes zu machen. Und ich war dann überrascht, dass dann die zweite Hälfte des Films dann deutlich anzieht, auch qualitativ anzieht, wenn es halt wirklich zum Horrorfilm dann erst wird. Ab da zeigt der Film dann doch auch so, schon so ein paar Stärken. Aber gerade die erste Hälfte, das ist wirklich teilweise eine Qual, um da irgendwie mal durchzukommen, weil die Figuren halt auch alle wieder so typisch, so eindimensional und stereotypisch sind. Da ist die Veganerin. Da ist der sportliche Typ, der jetzt keinen Sport mehr machen kann. Da ist der Soldat, da ist die Soldatin, die schon trainiert ist. Da ist der lustige
Dude Bro.
Der lustige Typ und so weiter. Und das ist schon so, nah. Und natürlich die Porno-Chick. Es ist so zum Fremdschämen teilweise, die Charakterisierung.
Das stimmt, ja. Ja, aber jetzt merkt man auch, also spätestens beim zweiten, dass halt die Filme auch immer dieses eine Muster einsetzen, das auch viele aus diesem Genre machen, dass du halt am Anfang, in der allerersten Szene, oder in dem ersten Teil bekommst du so 1 bis 2 Kills. Dann kommt die eigentliche Crew, die dann halt, je nachdem, sag mal 25 bis im schlimmsten Fall, glaube ich, fast 50 Minuten halt einfach nur ihre Geschichte da erlebt und ihre Story auslebt. Und dann halt der letzte Teil da einfach nur noch Flucht.
Wobei man dazu sagen muss, das ist natürlich immer Kritik auf einem bestimmten Niveau bei Horrorfilmen. Ich meine, es ist jetzt ein Freitag der 13., das zieht sich da auch durch die ganze Reihe durch, dass am Anfang ein Kill passiert und dann ist erstmal 50 Minuten lang Leerlauf.
Das war jetzt auch per se noch gar nicht mal Kritik, aber nur halt bei diesem Film finde ich tatsächlich, dass der Teil, wo es dann darum geht, dass die ihr Ding durchziehen, mir ein bisschen zu lang war.
Ja, ich kann mich gerade bei Freitag der 13. an so die Teile da zwischen 2 und 6 erinnern, wo dann halt wirklich minutenlang Kaffee gekocht wurde oder irgendwie gegessen wird oder sowas. Einfach nur so, um irgendwelche Füllszenen zu machen. Wrong Turn füllt ab hier diesen Bereich auch mit einer gewissen Sache. Zieht sich bis zum 6. Teil durch, dass wir hier halt dann die im ersten Teil nicht vorhandenen Nacktszenen und Sexszenen bekommen. Das nimmt ab hier Oberhand, teilweise schon im zweiten Teil noch nicht so extrem, später dann schon fast in Softporno-Gefilde abdriftet. Hier gibt's aber tatsächlich eine lustige Sexszene in dem Film, wo ich wirklich lachen musste, obwohl sie wirklich komplett geschmacklos ist. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, da ist ja die,
Sweet Fingers mit der...
Ja, warte, das ist eine großbusige Mädchen, was dann, die Anweisung bekommen hat, den farbigen Sportler zu verführen da unten und er sagt, ich hab keinen Bock drauf und geht wieder zurück in den Wald. Und dann ist ja der Kameramann da, der Regisseur ist es ja, genau, da und der lässt sich dann da auf sie ein und sie haben dann ein kleines Tête-à-Tête unten am Strand und einer von den Hillbillies, der guckt das so, beobachtet diese Szene hinter einem Baum und macht dann erstmal ein bisschen wanky-wanky und dann kommt seine Schwester, aka seine Lebensgefährtin dazu und kann das überhaupt nicht akzeptieren, dass sich der Typ einwankt auf ein anderes Mädchen und aus Rache geht sie dann runter zum Strand und schnetzelt die halt so komplett auf da. Es war wirklich ein bisschen eine Eifersuchtsszene unter Hillbillies. Ich fand es fantastisch. Ja. und da stellt sich gleich wieder die Frage, 5 Minuten vorher legt sich die Dame, also die von den Darstellerinnen da, von den Survivors, legt sich ja auf diesen Steinstrand. Ohne Tuch, ohne Handtuch, ohne irgendwas, was abfedert. Und liegt dann einfach so auf diesen etwas größeren Kieselstein und versucht sich zu sonnen. Da kann mir keiner sagen, dass es bequem ist, sich auf Kieselstein zu sonnen. Das war sehr merkwürdig.
Das stimmt generell, ja. Wirkt eh irgendwie nicht so, als die sehen halt hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt wirklich sich auf dieses Spiel vorbereitet haben.
Überhaupt nicht.
Das ist mehr so wie, lass mal heute im Park gehen.
So. Ja, so eine Art, ja.
Naja, und dann im Endeffekt, worauf läuft es hinaus dann, dass er dann mit seiner Schwester oder was auch immer schläft, die dann doch, glaube ich, die Haare zumindest von ihr?
Ja, genau.
Ah,
als Perücke genau, trägt. Ja. Was der Film aber wieder gut macht, finde ich, ist, dass man nicht unbedingt, was ich vor allem eben beim ersten Teil kritisiert habe, dass man halt da weiß, wer die beiden Hauptfiguren sind und auch weiß, wer bis zum Ende da sein wird. Das hat man bei diesem Teil, finde ich, nicht. Also ich hätte zum Beispiel wirklich gedacht, dass die Freundin von dem Regisseur, die ja dann auf einmal mitspielen muss, weil ja die aus dem Intro abgemurkste Dame ja dann nicht teilnehmen kann. Also die Frau, die jetzt von Alexa Palladino gespielt wird, die ja so ein bisschen so schüchtern und vernünftig wirkt und so weiter. Da hätte ich zum Beispiel gedacht, okay, das wird unser Final Girl, aber das ist so die als erste stirbt. Und auch Henry Rollins und so weiter. Also das hier war es tatsächlich ein bisschen überraschend. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Erika Dearson da dann das Survivor Girl quasi am Ende ist. Also das hat mich zumindest ein bisschen überrascht. Also ich hätte die Charakterisierung anders eingeschätzt, dass sie auf was anderes hinausläuft am Ende.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass sie sehr schnell stirbt, da hast du recht. Was ich noch, wie fandest du dann den ganzen letzten Teil, wo sie dann ja gefangen genommen wurde, also die beiden, und die nachher am Ende dann von dem Colonel Dale Murphy, aka Henry Rollins, befreit werden. Fandest du das am Ende auch nochmal ein bisschen träge?
Ja, der Spannungsbogen ist bei dem Film nicht besonders. Also du hast quasi vorher einige wirklich gute Horrorfilm-Szenen und dann wird das ein bisschen antiklimatisch, dass das der eigentliche Showdown dann wieder so ein bisschen extrem aufs Tempo drückt und dann auch nicht mehr so ganz rauskommen will. Also das Ende ist nicht so wirklich gelungen, finde ich.
Nee, also ich mag halt, dass man dann so ein bisschen noch mehr jetzt Einblick in die Welt dieser Hillbillies bekommt, dass sie da halt am Tisch sitzen und dann, ja, es ist natürlich auch, muss man sagen, das ist so das erste Mal, wo ich dachte, okay, das ist schon ein bisschen hart, wie sie dann halt da sitzt, um in Stacheldraht halt eingekettet und dann da von denen gequält wird. Fand ich jetzt schon wesentlich härter als alles, was im ersten lief. Das war ganz interessant, aber insgesamt dieses, bis sie sich dann da mal irgendwie befreit haben, hat mir alles ein bisschen zu lange gedauert.
Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass das wird auch gleich beim dritten Teil nochmal zu einem Kontrastpunkt sorgen, ist, dass der zweite Teil wahrscheinlich auch aus Kostengründen komplett bei Tageslicht spielt. Also auch die Indoor-Szenen, aber alles, was draußen ist, ist bei Tageslicht.
Stimmt, das recht.
Und das sorgt für meinen nächsten Kritikpunkt, nämlich, dass auch dieser Film nicht gruselig ist und auch nicht wirklich Atmosphäre erzeugen kann, weil auch der Wald so gar nicht zur Geltung kommt. Da gibt es wirklich ganz wenige Szenen, die wirklich auf so richtig im Wald spielen. Das ist immer auf irgendwelchen Wegen oder am Flussbett oder halt später dann in dieser Lagerhalle und so weiter. Also der Wald wird gar nicht richtig genutzt, finde ich.
Ja, wirkt doch alles gar nicht so weit abgeschottet irgendwie, ne? Wirkt gar nicht so weit draußen.
Das wird ja bei den späteren Teilen noch schlimmer, dass du halt wirklich denkst, die sind hier im nächsten Stadtpark.
Ja, genau.
Dass da gleich irgendwelche Leute, ach, hey Jungs, ihr grillt da drüben, cool, wir werden hier gerade abgemetzelt, so in dem Sinne. Ja, ist ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, er hätte ein bisschen mehr aus dieser Medienschelte machen können. Das wird dann relativ zügig schon so nach, also ab da, wo der Horrorteil beginnt, spielt quasi diese Reality-Show und das Setup und sowas und die Medienkritik, die man hätte anwenden können, spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Da hätte man sicherlich ein bisschen mehr machen können. Man hätte es auch ein bisschen spannender machen können, aber ich fand schon, dass der Film, wenn man den drögen Einstieg überstanden hat, schon noch sehr unterhaltsam ist. Also sehr nicht, aber schon noch unterhaltsam ist.
Ja, das stimmt. Also das ist auch immer noch overall eine gute Zeit gewesen, würde ich mal so sagen. Zwei Punkte habe ich noch. Hast du es beim Film mitbekommen, dass dieser alte Mann, wo der Dale Murphy, der Henry Rollins, noch abhängt eine Zeit lang, dass das der Tankstellenbesitzer aus dem ersten Teil sein soll?
Ist es auch derselbe Schauspieler, soll nur die Figur
sein? Nee, soll nur die gleiche Figur sein, so habe ich es gelesen. Das ergibt sich wohl irgendwie aus den Sachen, die da rumliegen bei ihm in dieser Hütte.
Ah, okay, nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, da habe ich mich dann auch gefragt, ob das dann wiederum der gleiche wie aus dem fünften ist, aber egal.
Nee, das ist wieder dann nicht, das erkläre ich dir später noch.
Ja, okay. Aber und dann wollte ich noch fragen, ist das, glaube ich, schon der erste Teil, wo sie sich dann immer noch den Spaß gemacht haben, dass meistens recht früh am Anfang irgendeiner halt einen Wortwitz mit Wrong Turn macht? Ich glaube nämlich ja. Ich glaube, sie sagt irgendwie, I don't want to take a wrong turn here, wenn sie da durchfährt. Das machen sie danach immer.
Und komischerweise macht ja eigentlich niemand einen Wrong Turn in dem Sinne, in keinem der Filme.
Doch, der erste, dem wurde ja von dem Tankstellenbesitzer, wurde dem Chris ja gesagt, hier ist eine Abkürzung, und der wollte sie, haben wir nicht vergessen zu sagen, der hat sie, hätte ich mal besser erklären können, der wollte ihn ja nur da reinlocken.
Stimmt, ja, okay, im ersten Teil ist es dann noch so, aber die anderen, die machen ja kein Wrong Turn, ne?
Nö, also zumindest nicht offensichtlich.
Ich gebe dem Film 2,5 von 5 Sternen.
Ja, ich glaube, da bin ich auch, das ist, ja, jetzt nicht kreativ, aber da bin ich auch bei dir. Müsste ich auch auf Letterboxd dem so, warte, was habe ich da gesagt? 2,5, ja.
Ja. Nur 2 Jahre später, nachdem sich der zweite Teil ziemlich gut auf DVD verkauft hatte und in den Videotheken, hat ein neuer Regisseur, Declan O'Brien, jetzt die Verantwortung bekommen für die Filmreihe. Sein erster Film war 2009 Wrong Turn 3, Left 4 Dead. Ja, worum geht's in dem Film?
Ja, so, diesmal haben wir es per se erstmal nicht mit irgendwelchen Menschen zu tun, die halt irgendwie nur so in den Wald gehen, sondern es geht diesmal um Polizisten und Schwerverbrecher. Und zwar müssen 3 Polizisten eine Gruppe von Schwerverbrechern, ich glaube, es sind 4 am Anfang oder 5, ich weiß es nicht genau, zu einem anderen Gefängnis, zu einem entfernten Gefängnis umsiedeln quasi. Dafür haben sie dann so ein fancy Auto, und auf dem Weg dahin geht es natürlich durch den Wald, und dort im Wald treffen sie noch auf einen anderen Sheriff, der die Hauptfigur Nate Wilson, gespielt von Tom Frederick, schon kannte. Treffen sie dann noch, schnacken ein bisschen, dann fahren sie weiter, und ja, dann passiert dem Bus zufälligerweise ein Unfall. Und wer kann da wohl hinterstecken? Was da noch ganz interessant ist dabei, ist, dass bei diesem Unfall, das muss ich schon noch erwähnen, dann halt das Machtgefüge innerhalb dieser Gruppe sich ändert. Und zwar schaffen es die Gefangenen, nämlich dann die Polizisten zu überwältigen, die Waffen an sich zu nehmen, und ja, die Gefangenen haben quasi fast einen Vorteil dadurch und sind jetzt mehr oder weniger frei, sind halt noch angekettet, müssen sich aber irgendwie mit der Hilfe des noch überlebenden Polizisten aus diesem Wald befreien. Und finden dann, das kann ich auch noch sagen, finden dann noch einen anderen Transporter mit unfassbar viel Bargeld, das sie dann halt auch noch haben. Und jetzt wollen sie natürlich unbedingt weg von hier. Und ja, die Hillbillies machen es ihnen dabei nicht so leicht.
Ja. Hier ist tatsächlich dann, merkt man schon, dass hier dann die Kosten deutlich reduziert werden mussten. Also man hat einen unerfahrenen Regisseur mit Declan O'Brien. Die Schauspieler sind eigentlich durch die Bank unbekannt. Eine ist noch ein bisschen bekannter, Janet Montgomery, die hat in Black Swan mal eine kleine Rolle gehabt und in The Space Between Us. Aber ansonsten sind das alles Seriendarsteller oder wirklich B-Movie-Darsteller. Da kennt man eigentlich keinen auf den ersten Blick von. Was hier auf jeden Fall, also es ist bis dato auf jeden Fall der brutalste Film, der hat auch die meisten Kills.
Echt aber, krass. Das ja. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil ich fand den relativ
brutal. Er hat die meisten Figuren.
Ne? Ja, er hat gut.
Die meisten abzumetzelnden Figuren.
Ja, du hast, okay, aber viel Gewalt innerhalb der Gruppe, ja, das stimmt, das kommt ja dazu.
Genau. Und es sind hier nur noch 2 von den Hillbillies dabei. Es wurde ein bisschen reduziert, auch, ich weiß nicht, ob auch aus Kostengründen, keine Ahnung.
Ja, ich sehe ja, Three Finger ist wieder dabei und Three Toes gibt's jetzt noch.
Genau, auch macht wieder von der Kontinuität überhaupt keinen Sinn, aber das ist der erste. Beim zweiten bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, der wurde halt wirklich noch, wie ich vorhin gesagt habe, in den USA gedreht. Hier wurde dann die Produktion nach Bulgarien verlegt. Das spielt dann auch in eine Zeit rein, wo gerade die kleineren Horrorfilme, aber auch viele Actionproduktionen, zum Beispiel die Expendables Filme nach Bulgarien halt verlegt wurden, weil dort halt die Produktionsbedingungen deutlich günstiger sind als in den USA, die Drehgenehmigungen sind einfacher, kriegst du halt auch so Sachen, billigeres Catering, du kannst dir ein paar einheimische Filmschaffende mit dazu holen, die halt nicht irgendwelche Gehälter aus den USA gewohnt sind, und das sieht man halt im Film komplett an, also das ist ja gut, da kommen wir gleich noch zu, woran man das erkennt. Hier sollte übrigens Eliza Dushku auch wieder mitspielen. Also ursprünglich hatte man hier ein Comeback von ihr in der Reihe angeplant, ist aber auch wieder nicht dazu gekommen. Und bevor ich es vergesse, hier ist das, was ich angekündigt habe beim zweiten Teil, das Kontrastprogramm. Der Film spielt jetzt hier komplett bei Nacht.
Ja, stimmt.
Was ihn auch gleich wieder etwas atmosphärischer gemacht hat. Aber etwas atmosphärischer. Mhm. Und das ist noch kein lobender Punkt.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, ich muss sagen, das ist der Film, das ist der erste Wong Chun, der angefangen hat, mich hart zu nerven. Weil dieses Ganze, muss ich das so vorstellen, die laufen halt ewig durch den Wald in der Gruppe. Dann gibt es den oberbösen Gefängnismann. Wie hieß er? Ich weiß es nicht. Carlos oder ich weiß es nicht. Es gibt so zwei relativ Obermacker unter den
Auf
Gefangenen.
jeden
Das
Fall
ist
ist es
halt
ein
Nazi.
Brite, ein Brite mit arabischem Migrationshintergrund, der aber einen mexikanischen Gangster spielen soll.
Oh Gott. Klingt nach Robert Downey Jr. ja. Und das zieht sich halt ewig hin, dass sie immer nur durch den Wald laufen, sich anpöbeln und die, ja, ewig halt, das ist wie eine Seifenoper teilweise, wie die halt einfach durch diesen blöden Wald laufen und das Geld finden und man hätte die Hillbillies teilweise gar nicht mehr gebraucht. Die hätten sich auch einfach alle selber töten können. Das
Ich
hätte auch
wollte
einfach
sagen,
so ein
das wäre auch am
Heist-Movie.
Ende passiert. Also wenn es die Hillbillies nicht
Ja.
gegeben hätte, die Figuren hätten sich am Ende selbst umgebracht in so einem
Das ist es.
Tarantino-Standoff irgendwie.
Genau, deswegen ist es eigentlich komplett albern gewesen irgendwie. Das wirkte fast wie so ein Crossover.
Und das ist eigentlich schade, weil ich finde, dass der Plot so auf dem Papier gar nicht so verkehrt ist, wenn man den halt so liest. Das hat mich auch immer so, hat mich so ein bisschen an Silent Hill Downpour auch erinnert. Wo du, also an das Spiel, wo du halt auch einen Gefangenentransport hast und der Bus im Wald verunglückt und du dann erstmal im Wald bist im Dunkeln, hätte man viel draus machen können. Aber man hat sich halt, wie du schon gut zusammengefasst hast, auf Seifenoper-Niveau begeben. Und das ist wirklich das ist ein grausames Drehbuch.
Ja.
Das hat furchtbare Dialoge. Das also so völlig, also das Potenzial wird nicht in einer Sekunde des Films ausgeschöpft. Aber bevor wir dann oft auf diesen Teil nochmal eingehen, auch dieser Teil hat ja wieder eine recht lustige Exposition, also diese Intro-Sequenz, die ist ja hier schon, also hier wird schon ordentlich gesplattert, finde ich, gerade in der Intro-Sequenz. Da sind
Stimmt,
halt
das war cool.
vier Leute, zwei Pärchen, glaube ich, waren das, sind halt so im Fluss unterwegs, die raften da irgendwie oder mit irgendeinem so Boot da und machen dann eine Pause am Strand und diese eine Szene, da ist gibt es natürlich sofort wieder eine Sexszene direkt an dem Strand. Und da vergnügen sich Mann und Frau. Und der Mann hält dann die Brüste seiner Freundin fest und sagt dann diesen faszinierenden Satz: You have perfect tits, I would like to hold them forever. Und
Ist
das
es nicht romantisch?
drückt eigentlich schon das ganze Niveau des Films aus, wirklich so.
Ja.
Das ist unfassbar. Und noch geiler ist ja, dass dann sie noch, sie kriegt ja den Pfeil in den Kopf. Von
Nee, sie
hinten.
kriegt den Pfeil erstmal durch ihre
Ach, durch die
Perfect Tit.
Brust, genau. Ja,
Das
genau.
ist ja
Das
der.
ist fast wieder ironisch, ja, okay.
Ja.
Und anstatt ihr zu helfen, irgendwie läuft er dann noch weg von ihr.
Ja, das ist auch gut so.
Ja.
Aber jetzt ist sie ja nicht mehr perfekt.
Und er kriegt ja dann die direkte Strafe, er läuft ja dann in den Wald und er wird ja dann dreigeteilt. Und das ist
Ach
wirklich eine
ja.
der schlechtesten Szenen, die ich je in meinem Leben überhaupt gesehen habe. Wie das einfach so, ihr müsst euch vorstellen, der ist halt in der Frontalansicht zu sehen, der Typ, wie er wegläuft. Und er wird dann halt dreigeteilt. Ich glaube, es war irgendwie auch durch Draht wieder irgendwie sowas, ne? Dass der da irgendwie so wie bei Resident Evil, diese Laserstrahlen, da so ist es hier mit Draht gewesen. Und das sieht einfach so aus, als hätte jemand dann ein Standbild genommen, hätte das in Adobe After Effects oder wie das Programm da heißt, reingehauen und hätte das einfach nur so paintmäßig ausgeschnitten und zur Seite wegleiten lassen mit ein paar Blutspritzern. Das sieht so überhaupt nicht dreidimensional aus. Dieser Effekt ist richtig zweidimensional. Der ist komplett flach. Wie so ein,
Ja.
also richtig Amateureffekt. Und da dachte ich so, ach du Scheiße. Und wenn das jetzt so weitergeht, und es ging so weiter, das ist das Schlimme daran.
Kann mir gut vorstellen, dass das so richtig so, nicht abwertend, aber halt so, irgendwie eine Uni, wer ist denn hier Student für CGI, so nach dem Motto?
Ja,
Wer
das
möchte mal
ist.
sein Erstsemester Arbeit hier machen?
Das Schlimme ist halt, dass der Film, obwohl er halt mit diesem, also dieses Intro mit diesem blöden Effekt endet, verspricht ja eigentlich mehr, als der Film dann hält, weil die Einstiegssequenz ist ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, bei den anderen Filmen, ist wieder sehr rasant. Du hast gleich drei Tote, oder gedacht, erstmal vier Tote. Eine von den Figuren taucht ja dann später wieder auf. Und da hast du schon so Hoffnung, okay, hier wird richtig, wenn nicht wenigstens, dann wenigstens rasant. Aber es ist halt total boring. Und es ist halt auch diese, was du vorhin gesagt hast, dieses Production Value, was ja hier halt so richtig extrem dann wird, dass du, die sollen in einem Wald sein, aber das ist immer alles voll mit irgendwelchen Wegen, vorgetrampelten Wegen und viel Platz und sowas. Es ist doch kein Wald. Geh mal in den Wald. Da
Ja.
steht Baum an Baum in 10 Zentimeter Abstand nebeneinander. Und das hier sieht so aus, als wäre das eine Parkanlage in Sofia gewesen.
Ja, das Problem ist halt genau deswegen, der Film traut sich halt auch nicht mal irgendwie eine geile Kamerafahrt oder so. Oder wenn, dann ist es meistens Stock-Footage von oben. Aber
ja,
du siehst halt immer nur die Figuren, wie sie im Wald stehen. Aber du siehst nicht einmal, was die Figuren nach vorne weg sehen.
Richtig, sondern stimmt, die
du
werden
siehst
auch
immer nur
von
die
vorne
Figuren
gefilmt,
auf die Kamera. Du siehst immer nur zu, wie sie auf die Kamera zulaufen. So, und das kommt halt irgendwie gar nicht geil, weil ich denke mir so im Wald, dann zeig mir mal ein bisschen was vom Wald hier. Mach mal links, rechts, wo geht's hin? So, das hat ja Blair Witch besser geschafft, und das ist von Footage.
Ja, das stimmt. So. Denn ist auch Film auch sehr oft unlogisch, da sind halt so ganz viele Fehler drin, auch so was in dem Handling der Figuren, und die Figuren sind auch alle durchweg unsympathisch, selbst die Hauptfiguren, also selbst der Polizist da und auch die dann später wiederkommt, die das Intro quasi überlebt hat, die sind
ja, die Alex heißt sie, ja.
Genau, Alex, die sind auch nicht besonders sympathisch und sie werden halt auch noch ultra schlecht geschauspielert.
Ja, und dann wollen die immer wieder. Dann gibt es den einen Gefangenen, der dann irgendwie noch erst der netteste ist von allen, weil er ja auch eigentlich nicht wirklich böse ist. Und das Ende hat mich dann richtig aufgeregt. Also diese Szene, ich weiß.
Oh, ja.
Was, ich kann es ja mal kurz, ist ja kein Spoiler in dem Sinne, beziehungsweise ich kann es jetzt ja mal erklären. Die haben halt diesen Transport, wo sie das Geld finden. Dann laufen sie mit dem Geld weiter, dann sterben fast alle, who cares. Und am Ende lässt der Polizist dann halt den netten Gefangenen laufen. So, dann irgendwie Schnitt. Film zu Ende, ich glaube After oder After Post-Credit Scene, sieht man dann, wie er, der Polizist, vor diesem Wagen steht und sich halt, er weiß ja noch, wo er war, sich da das Geld rausholt. So. Und dann stand hinter ihm der nette Gefangene und hat ihn erschossen und sagt, hahaha, du hättest mir nicht vertrauen sollen, und nimmt sich das Geld. Und dann stirbt der von dem Hillbilly.
Ja, das war noch wieder so, okay, aber an sich.
Es ist so es dumm. Ist so,
generell dieses Polizeihandling da oder dieser Gefangenentransport. Wer fährt denn bitte durch so einen Schleichweg mitten durch die Wälder von West Virginia?
Ja,
das bitte, ist also wenn das angeblich Hochsicherheitsgefangene da sind und einer der gefährlichsten Verbrecher überhaupt, der mexikanische Gangster da, das ist doch total unlogisch. Wer fährt denn da durch?
Niemand.
Ja, das ist schon gar nicht ohne Begleitung. Da fährt normalerweise dann noch ein Polizeiauto davor oder dahinter und so weiter.
Und alles, alles, was die haben, ist der komische Sheriff, der da noch da irgendwo in der Ecke sitzt. Aber das ist doch, nee, das machst du so nicht. Da fährst du über einen Highway oder so oder irgendwie.
Der ist auch so Testosteron gesteuert, der Film. Diese ganzen Knastis und auch die Polizisten so. Das immer ein Macho-Spruch nach dem anderen. Und hier, ich bin der Größte, ich knall dich ab. Und ey, ich bin das Geld und ihr kriegt nichts ab. Ich mir auch was vom Geld. Und furchtbar. Und
macht doch einfach keinen Spaß, den zuzugucken.
Nee. Ganz grausig, habe ich vorhin vergessen, bei den Effekten ist auch noch diese Szene, die ist auch relativ am Schluss, wo sie ja mit dem Transporter davonfahren und aber Threefinger da noch raufspringen kann auf den Transporter und dann hinten auf dem, wie nennt man das, auf dieser Transportfläche von dem Transporter steht und angreift.
Das sieht auch sehr schön. Oh, das war so richtig vor, so das Auto war gar nicht da.
Genau, und das geht dann so in eine totale, in so eine Panoramaaufnahme, wie denn das Auto auf der Straße fährt. Und im Hintergrund der Wald ist und er dann da drauf steht und es ist so komplett Greenscreen und so richtig schlecht. Du kannst richtig so die Pixel zählen außenrum, so mies ist das gemacht, wirklich.
Also das sah so aus wie immer noch, wenn man früher diese Autoszenen hatte und im Hintergrund immer nur so diese schnellen Bilder vorbei gerollt wurden.
Boah, furchtbar. Also der Film, der ist wirklich langweilig und auch wirklich einfach schlecht. Also ich weiß nicht, ob du noch was anzumerken hast, aber ich gebe dem Film 1 von 5 Sternen.
Ja. Mache ich auch einfach. Der hat auch keinen Spaß gemacht, beziehungsweise der hat mich richtig genervt. Da habe ich richtig gedacht, oh Mann, da freue ich mich nicht mal mehr über die Kills oder irgendwas. Das ist einfach nur, oh, bitte, bitte geh weg. Das ist alles so doof.
Ja. Furchtbar. Leider hat man dem Regisseur dann nicht das Franchise entzogen, sondern Declan O'Brien durfte dann auch 2 Jahre später einen weiteren Wrong Turn Film drehen, der allerdings diesmal ein Prequel war, der also die Vorgeschichte erzählt vom Wrong Turn, und das ist dann Wrong Turn 4, Bloody Beginnings. Der ist dann doch schon ein bisschen anders, aber du kannst ja erstmal erzählen, worum es geht.
Ja, genau, Bloody Beginnings sagt es ja schon so ein wenig. Diesmal sprechen wir nämlich von einem Prequel, das uns jetzt mal erklären soll, wo kommen denn diese lustigen Hillbillies überhaupt her? Beziehungsweise warum sind die denn so. Ja, man kann ja teilweise schon sagen, übermenschlich ist übertrieben, aber zumindest halten die eine Menge aus und verspüren offensichtlich viele Ängste nicht oder Schmerzen, die normale Menschen haben. Ja, im Endeffekt geht es darum, es gibt so ein altes, sagt man, Sanatorium? So, Genau, irgendwo in, ich weiß nicht, wo das geografisch in den Staaten liegen soll, auf
West
jeden Fall.
Virginia.
Ja, gut, und dann da halt im tiefsten Schnee. Ja, alles ist in West Virginia. Und genau, das ist halt ein Film, der spielt komplett im Eis. Also das Setting hat sich gewechselt. Es ist Schnee und in diesem Schnee ist dieses Sanatorium. Und da wurden mal, ja, lass es dann in den 70ern oder was gewesen sein, unsere drei Haupthillbillies, ja, sagen wir mal so, gefangen gehalten, ist ja übertrieben, aber halt, ja, eigentlich schon. Die waren da halt gefangen gehalten und wurden beobachtet und ja, von Wissenschaftlern studiert, mehr oder weniger. Weil es halt interessant ist, dass die zum Beispiel keinen Schmerz empfinden. Dann sieht man da zum ersten Mal halt dann die drei Hillbillies mit den One-Eye, Sawtooth und Three
Three
Fingers halt.
Arms.
Three Arms, nee. Three Fingers dann halt als Kinder.
Kommt noch in
Und
Teil 7, glaub mir.
ja, bestimmt. Und dann wird so ein bisschen erklärt. Jetzt zum Beispiel, ja, das hier sind die Kinder, die sind halt, das ist quasi so aus dem ganzen Inzestprogramm hier aus der Gegend das krasseste, weil die empfinden alle keine Schmerzen. Deswegen hat sich der eine das Auge selber rausgerissen und gegessen, der andere hat sich die zwei Finger selber abgeknabbert und der dritte hat halt einfach Spaß daran, sich die Zähne scharf zu schleifen. So, und dann sehen wir, wie diese Kinder es nämlich schaffen, und das ist so dumm. Nämlich ist dann da zu Gast irgendwie so eine Professorin oder was auch immer und die hat
Mal
eine Haarklammer.
hebt ihr die Szene tatsächlich,
Ja?
hebt ihr die mal für später auf, da möchte ich tatsächlich ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die
Okay,
Szene.
dann sag ich nur, im Endeffekt sieht man halt dann irgendwie da, dass dann die Kids schaffen, das Sanatorium mit den anderen Inzestmenschen einzunehmen. So, Schnitt und dann im Endeffekt unsere Gruppe von Arschloch-Teenies,
Studenten.
Mid-Twenties, Studenten.
Arschloch-Studenten.
Genau, ja. Die lernen wir dann kennen, wie sie nämlich, oh, ey, das ist. Ich weiß gar nicht mehr, warum sie dahin fahren. Ich glaube, die wollten gar nicht dahin. Die wollten eigentlich woanders hin, ne?
Sie wollten, glaube ich, einen Schneeausflug machen,
Ja,
oder? Zum
genau.
Skifahren oder irgendwie Snowboard, nee, hier dieses Snowmobil fahren und sowas.
Genau, die hatten diese Schneemobile, so eine Gruppe von, ich glaube, 8 Menschen waren das. Und dann sind die losgefahren und dann an diesem Sanatorium angekommen und dann mehr oder weniger gestrandet. So,
Genau,
ich
Schneesturm
kann,
gab es da, ne?
ja.
Deswegen mussten sie da rein und übernachten.
Genau. Und ab da, ja, kann man sich dann halt wieder vorstellen, geht's dann halt los. Die Hillbillies leben da wohl noch drinne und die anderen Menschen sind dort gestrandet und ja, dann geht das große Gemetzel los. Diesmal jetzt wieder eigentlich der erste Film, der mehr oder weniger komplett in einem Gebäude spielt.
Ja, und das ist schon wieder ein Punkt, der wieder schade ist, weil, nee, in diesem Podcast hier habe ich es noch nicht erwähnt. Oder habe ich es schon erwähnt? Nee, ich weiß es nicht. Ich mag Schneeszenarien. Gerade bei Horrorfilmen, so Dead Snow-mäßig zum Beispiel, leider viel zu selten benutzt, weil das sieht natürlich immer besonders cool aus, wenn du halt rotes Blut im Schnee hast. Das ist immer
Ja.
schon mal optisch ein schöner Kontrast und macht irgendwie immer Spaß, weil du auch viel damit arbeiten kannst, mit Erfrieren, mit Kalt und so weiter, Schutz suchen. Und verstecken im Schnee, was auch immer. Und das denkt man auch am Anfang, dass der Film das macht, aber er geht dann halt leider hauptsächlich auf die Indoor-Szenen ein, also auf das Sanatorium. Er geht dann zwischendurch mal raus und am Ende auch, aber leider viel zu selten ein bisschen. Ja, wie angekündigt, ist es ein Prequel. Das spielt halt vor dem ersten Teil, was auf jeden Fall schon mal ein interessanter Ansatz ist. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass der, mir fehlt das deutsche Wort dafür, wie ist denn Goofy, deutsche Wort von Goofy.
So tollpatschig,
Genau,
so.
dass der weniger ist, also dass er wieder etwas seriöser und ernsthafter ist. Da gibt es zwar auch ein paar lustige One-Liner und ein paar lustige Sprüche, aber der Film ist auf jeden Fall darauf ausgelegt, wieder ein reiner Horrorfilm zu sein, der zumindest angedacht ist, uns auch ein bisschen zu gruseln. Also der ist auch schon
Ja.
ein bisschen düsterer von seiner ganzen Atmosphäre her als die zwei vorherigen Filme.
Ja, das stimmt. Der hat da definitiv das Potenzial, auch wieder innerhalb dieses Sanatorium, dieses Gefühl von Enge und Beklemmtheit, auszulösen. Und das macht er nicht so verkehrt tatsächlich. Da habe ich auch so das noch mal so ein bisschen. Ja, da sind mir die, ist glaube ich auch der erste Film, wo die drei Hillbillies halt sehr viel Screentime haben und man sie sehr lange in sehr langen Shots auch sieht. Und da funktionieren die noch mit am besten für mich tatsächlich. Das ist ganz cool gemacht, finde ich, eigentlich.
Was
Ja.
was in Horrorfilmen natürlich auch immer gut funktioniert, sind Tits and Asses.
Yeah, wie man so schön sagt.
Und in diesem Film ist es wirklich so, ab hier, also in Teil 2 und 3 gab es halt auch schon einige Sexszenen und viele nackte Boobies und was auch immer. Aber hier ist es wirklich so, dass man jetzt erstmals davon reden kann, dass hier wirklich Softcore-Sexszenen zu sehen sind, wo halt wirklich, da ist jetzt auch nicht, natürlich ist jetzt nicht irgendwelche Dödel oder sowas zu sehen, aber alles andere ist halt schon zu sehen. Und sie machen es hier halt einfach auch so übertreiben maßlos. Also du hast der Film beginnt quasi schon, auf die Intro-Szene gehen wir ja gleich nochmal separat ein, aber die Hauptstory beginnt ja schon damit, dass sie halt in diesem Studentenwohnheim sind und sie sind in einem Zimmer, da hat ein heterosexuelles Pärchen Sex und ein homosexuelles Frauenpärchen Sex und dann kommt noch eine andere Studentin rein, guckt zu und sagt so, ah, hier seid ihr schon wieder alle nur am Rumbumsen und sagt sie, ja, du kannst doch mitmachen. Und dann sagt sie, nein, da hätte deine Freundin was dagegen. Ach was, du kannst doch mitmachen. Und dann sagt der Typ von dem heterosexuellen Pärchen, na, bei uns kannst du aber auch mitmachen. So, und das steckt schon wieder so alle Claims des Films ab. Und das Krasse ist halt, dass es diese lesbische Sexszene, dass sie die 1:1 in der Mitte des Films nochmal gibt. In dem Sanatorium dann aber.
Ja.
Und du denkst einfach nur so, what the fuck?
Das ist... Dann, ja.
Ja, fällt einem auch nichts mehr so ein.
Nee, das ist krass. Das ist halt, zwei von diesen Mädchen ist halt genau, das sind halt, ich glaube, vier Pärchen und irgendwie ein Single dabei oder ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal mehr im Kopf, was das alles sind. Das sind zu viele Figuren einfach. So, gib mir sechs und ich krieg das noch auseinandergeteilt, aber das sind einfach zu viele. Manche sind auch nur da, um zu sterben.
Das wäre doch immer ein interessanter Ansatz, wenn die schon mal 8 Leute oder sowas haben und die sowieso alle gegenseitig mit sich rumbumsen, dass doch einfach mal die Opfer oder beziehungsweise die Helden des Films einfach mal incestiös sind. Das wäre doch mal interessant.
Theoretisch schon, das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema.
Ja.
Ja.
Was auf jeden Fall hier dann überhand nimmt, was in Teil 2 und 3 auch schon sehr vorhanden war, aber hier jetzt wirklich extrem sind definitiv die Gewaltszenen, die Gewaltspitzen. Also hier ist extrem brutal. Also ich will mal nur 3 Szenen jetzt mal als Beispiel rauspicken oder 2 Szenen. 3. Es gibt einmal eine Szene mit einer Megabohrmaschine, die wirklich so ein richtiger Driller vorne dran ist. Aber das ist jetzt nicht irgendwie eine normale Bohrmaschine, die einfach ein bisschen größer ist. Nein, da ist wirklich vorne, die Spitze, dieses Schraubending vorne selbst, ist irgendwie so 1 Meter breit und 2 Meter lang. Und damit laufen die dann durchs Gebäude und wollen die da abmetzeln. Das ist also schon wirklich, ich habe ja vorhin gerade gesagt, dass der ein bisschen ernsthafter und seriöser ist, aber wenn man diese Szene sich nochmal vor Augen hält, nun ja. Und dann gibt es eine Szene, die ich wirklich auch abartig fand, war dann halt dieses menschliche Buffet, wo sie aus dem einen Typen quasi den bei lebendigem Leibe öffnen und Teile rausholen und ein Fondue machen aus ihm. Sie stippen das noch in bratenes Öl ein. Das war schon, das ist auch so, wie gesagt, ich habe ja überhaupt kein Problem mit irgendwelchen Gewaltszenen. Ich ertrage das alles, ich ekel mich auch nicht davor und so weiter. Aber ich habe halt moralisch, auch bei Horrorfilmen, so eine Grenze, wo ich sage, okay, muss das jetzt noch sein? Ist es nicht wirklich schon wieder zu... Das ist ja nicht Fanzblättermäßig die Szene gewesen, sondern die war einfach sadistisch und wirklich ekelhaft. Also ich habe mich nicht geekelt, aber es ist, wie sagt man, eine unnötige Szene, die einfach nur wirklich der Gewalt wegen da war. Gut, die Wrong Turn 2 bis 6 bestehen nur aus Gewaltszenen, wofür die Filme nur existieren. Aber das war halt so eine Grenze, wo ich sage, muss nicht sein.
Ja, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen... Ja, das war halt... es trifft mich nicht so ein bisschen, wobei halt auf Dauer so, ich habe die Filme jetzt auch nochmal alle innerhalb von kurzer Zeit nochmal neu geguckt und man wird schon ein bisschen mürbe gemacht von diesem andauernden Geschreie und der schreit bestimmt 5 Minuten, während sie ihm da von der Brust, von allen möglichen Körperteilen irgendwas abschneiden und da ein Fondue draus machen und der schreit weiter und der schreit weiter.
Genau, was du vorhin auch gesagt hast, dass die halt hier dann anfangen, auch diese Szenen so exorbitant lang auszuschlachten, dass du wirklich den Typen da irgendwie 6-7 Minuten als Fondue da siehst auf dem Tisch und das ist halt so ausgeschlachtet. Das verliert dann auch den Horror, weil Horror eigentlich dann viel in der Fantasie entsteht, wenn du es nicht siehst, sondern wenn du zum Beispiel, man hätte die Szene viel früher ausblenden können und ihn einfach nur im Hintergrund hätte schreien lassen können oder sowas. Und dann der Schrei geht durch das komplette Sanatorium. Man hätte dann zum Beispiel einfach die leeren Flure des Sanatoriums zeigen können und wie der Schrei dann durchs Gebäude halt. Das wäre, hätte ja einen Eindruck vielleicht hinterlassen, aber das dann wirklich so 7 Minuten lang zu zeigen. Oh.
Doch, der Gore ist halt, er sieht halt aber auch wiederum nicht so gut aus teilweise. Ne? Das, aber ich finde, ein bisschen, ja.
Ich finde, besser als in 2 und 3 sieht sie wieder aus, ja, weil hier wieder ein bisschen Handmade dazukommt und weil sie halt so over the top sind. Also da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, ach, das ist ja jetzt die Intro-Szene, glaube ich. Genau, dann gehen wir mal auf die Intro-Szene ein. Die wirklich für mich, und das ist so eine Sache, die den Film dann so ein bisschen anhebt vom Niveau her, für mich gehört die Opening-Szene in der Irrenanstalt, vielleicht ist es die beste Szene der ganzen Wrong-Turn-Reihe. Also du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, man sieht halt in dem Vorspann, was denn früher damals passiert ist, wo halt hier unsere drei lustigen Hillbillies da eingesperrt sind und behandelt werden und ansonsten dann noch andere Leute in dieser Irrenanstalt sind und halt ein paar Professoren oder hier, wie nennt man das, Ärzte und so weiter.
Genau.
Genau, und die dann halt freikommen durch so einen blöden Trick mehr oder weniger oder blöden Zufall, der eigentlich gar nicht passieren darf. Und dann muss man sich auch fragen, ob das wirklich nur der einzige Sperrmechanismus von diesen Zellen ist, dass man einfach nur einen Schlüssel reinsteckt.
Also ansonsten stimme ich dir zu, dass das generell ein cooles Intro ist, aber wie sie halt sich zweimal in diesem Film aus dieser Gefängniszelle befreien,
ja,
die halt dafür da ist, irgendwie mega gefährliche Monster gefangen zu halten, mit so einer Pimmelhaarklammer, die sie einfach nur dann da in das Schloss stecken, einmal links, rechts und wir sind frei. Das ist halt albern, das ist halt Quatsch. Ja. Und das funktioniert nicht mehr bei meiner Haustür und erst recht nicht irgendwo in einem Gefängnis.
Sie lassen dann auch die anderen Insassen frei und dann dreht quasi das komplette Sanatorium frei. Da hat man tatsächlich auch wieder noch ein bisschen Geld scheinbar in die Hand genommen, weil dann wirklich auch so dieser lange Flur von dem Sanatorium, da laufen die ganzen Irren dann durch die Gegend und machen Spaß, werfen Sachen durch die Gegend, machen Sachen kaputt und lassen sich dann auch an dem Personal dieses Sanatoriums aus. Und das ist so eine ganz chaotische Szene, und die wozu dann auch noch klassische Musik läuft und das Ganze wirkt dann wirklich gut choreografiert, das Ganze, also es wirkt tatsächlich gut gemacht, wie dann halt dieses Chaos sich da abspielt, dazu diese klassische, ja, Musik und dazu aber auch diese exorbitante Gewalt darin schon zu sehen ist, aber es ist halt auch mal gut gefilmt, also es ist wirklich es ist eine Seltenheit, wenn man in dem Wrong Turn Franchise davon spricht, dass es mal wirklich eine gut gemachte Szene gibt, und für mich trifft es halt fast ausschließlich auf diese Szene im ganzen Franchise zu.
Um ehrlich, ja, das zu sein. Stimmt. Das allgemein hatte Declan O'Brien, vielleicht hatten die hier nochmal ein bisschen mehr Budget bekommen, wobei es hier auch wieder 2 Millionen, aber insgesamt finde ich, wirkt der visuell schon wieder am ehesten nach dem ersten wie etwas, was man auch durchaus im Kino hätte zeigen können.
Ja, also ich finde auch, dass er so handwerklich der zweitbeste Film ist, auf jeden Fall. Mhm. Und diese Szene, die ich noch meinte, die ich so krass brutal fand, war auch das, als der Doktor quasi aus der Irrenanstalt, als sie den als letztes oder vorletztes in die Finger kriegen und sie ihn dann wieder an Stacheldraht an allen 4 Gliedmaßen befestigen und dann in die Höhe heben und auseinanderreißen, die Gliedmaßen, auch wieder so ellenlang und auch wieder viel zu unnötig brutal. Aber es ist halt so brutal alles, dass es nicht gruselig wirkt. Also wie du schon vorhin gesagt hast, ich möchte die drei Hillbillies nicht irgendwo treffen. Logisch, vor denen hätte ich auch Angst, aber in dem Film selbst wirkt es halt nie so bedrohlich oder schaurig oder sowas, sondern halt immer so Fanzblättermäßig, dass sie diese Szene nicht zeigen, um uns zu gruseln, sondern um zu sagen, ey, guck mal, hier, geiles Splatter oder was. So,
und das, ja, vor allem, das nervt mich halt. Du siehst ja auch einfach, du siehst, wie er da hängt, du weißt, der wird nicht mehr freikommen, das heißt, du weißt, was jetzt in den nächsten 20 Sekunden passiert. So, das heißt, da ist auch gar kein Potenzial mehr für Grusel oder so oder Spannung oder irgendwas. Das ist ab dem Moment 20 Sekunden Gore. Einfach, ja, nur, wir wissen jetzt, der wird hier gleich halt wie auf einer Streckbank zerteilt. Und jetzt gucken wir uns das 20 Sekunden mal an. Bop, 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 bop. Dabei schreit er 20 Sekunden verständlicherweise und da fließt halt viel Blut. Ist, kickt mich jetzt auch nicht, aber ist okay. Wenn ich jetzt nicht alle hintereinander geguckt hätte, hätte ich das vielleicht noch so als Splatter, Fun-Splatter irgendwie als lustig verbuchen können, aber.
Ja. Was hier noch positiv anzurechnen ist, ist, dass der, auch wenn die Figuren teilweise dumm handeln, aber hier sind mir, auch wenn sie doch schon ein bisschen austauschbar sind, aber gerade bei den weiblichen Figuren sind sie mir nicht völlig egal. Also mit denen fieber ich dann schon ein bisschen mit, und der Film hat ja auch noch so ein fieses Ende. Können wir jetzt zum Abschluss von dem Film nochmal drauf eingehen?
Da musste ich laut lachen.
Kannst du ja mal kurz sagen, was da passiert noch?
Ah, okay, also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass 2 Mädchen offensichtlich es schaffen zu überleben und aus diesem Sanatorium, das nachher von einem Schneesturm halt eingeschneit ist, zu entkommen, und haben dann halt hier ein geiles Snowmobil, auf dem sie halt fahren, und dann hast du halt, ja, die positive Musik, alles freut sich, sie fahren da lang und dann hörst du eine kurz sagen, pass auf, und dann ist da halt so eine, einfach so ein Draht von einem Zaun, das halt genau auf Kopfhöhe ist, und dann hast du so schön, siehst du dann, wie in Slow Motion halt die Köpfe von den beiden abgeschnitten werden und dann so ganz langsam durch die Luft drehen und ja. So sind sie doch noch gestorben und dann kommt Three Fingers und sammelt sie ein und freut sich.
Gab es nicht auch noch eine Szene, wo irgendjemand mit dem Snowmobil hinten so abgesplattert wird? Wo die so aufs Gas treten, der eine von den dreien, und dann irgendwie den Kopf skalpieren oder irgendwie sowas? Gab's da nicht?
Oh mehr? Gott.
Ich glaube, irgendwie sowas war noch. Irgendjemand wurde noch vom Schneemobil selbst getötet. Ich
glaub, das kann auch sein. Ich weiß gar nicht, was mit der einen Frau passiert ist, die ja in der Mitte abgehauen ist, um
Hilfe zu suchen. Ich glaube, das war die sogar.
Ich glaub, das okay.
Sogar die. Alles klar. Aber der Film hat am Ende, hat er mir schon irgendwie Spaß gemacht. Also der hat natürlich auch wieder viel Leerlauf und viel Gedöns damit drin. Aber irgendwie wirkte der jetzt nicht so gestreckt wie die anderen Filme. Und der hat mich eigentlich noch ganz gut unterhalten. Unter all den schlechten Gesichtspunkten, die der Film schon mit sich bringt, und unter den ungenutzten Möglichkeiten, siehe zum Beispiel den Schnee und Eis überhaupt, fand ich den ganz gut. Also ich würde ihm noch eine 2,5 von 5 geben.
Ja. Das Einzige, was mich, also ich habe halt, ich finde die Logiklücke so krass, dass sie mich halt wieder gestört hat, ist dieses Ding, da wird dieses Sanatorium, die Gefangenen übernehmen das. So, das hat jetzt ja nicht im 18. Jahrhundert gespielt. Das heißt, die Menschen haben alle Familie, es gibt Telefone, da haben Leute gearbeitet, so. Wieso, die Leute sind ja dann offensichtlich nie wieder zurück zu ihren Familien gekommen. Warum ist dann da niemals jemand hingefahren und hat sich mal angeguckt, was da passiert ist?
Und vor allem, wer hat das Sanatorium geputzt, nachdem sie dieses Chaos veranstaltet haben?
Genau, das kommt ja auch noch
hinzu. Muss ich mir jetzt vorstellen, dass da Three Finger, Three Arms und Two Legs durchs Gebäude gerannt sind mit dem Putzlappen und erstmal das ganze Blut weggewischt haben und die Leichen weggebracht haben?
Und was ist mit den anderen Hillbillies passiert, die dann da befreit wurden?
Ne, die haben sie wahrscheinlich aufgegessen.
Ja gut, wahrscheinlich. Aber weißt du, das sind halt so diese Sachen, da geben sie sich halt überhaupt gar keine Mühe mehr. Andere Filme versuchen irgendwie halt noch so einen schlechten Move zu machen und das irgendwie blöd zu erklären, aber hier ist einfach so, fuck it. Das ist halt absolut unrealistisch, dass sie da 20 Jahre drin wohnen und niemand sich das anguckt. Das gehört ja auch irgendwem, das Haus.
Was gibst du dem Film?
Ah, ich hatte ja eine 2 von 5.
Dann,
2, irgendwo zwischen 2 und 2,5, ja.
Und das war denn trotzdem, und obwohl mit 2,5 und 2 von 5 unsere Bewertungen auch nicht so gut klingen, war das jetzt nochmal der letzte Lichtblick in der Reihe.
Ja.
Denn von jetzt an ging es dann wirklich steil bergab. Ja, 2012 durfte Declan O'Brien dann den 5. Wrong Turn Film veröffentlichen. Bloodlines heißt der, also Wrong Turn 5 Bloodlines. Und ja, der hat wahrlich eine Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt, oder?
Ja, das ist, Mann, was da alles los ist. Ja, es ist wieder ein Prequel. Also, ja, das Sequel zum ersten Prequel.
Obwohl man, tatsächlich ist es nicht so einfach. Man denkt es, wenn man die Geschichte sieht, dass es ein Sequel zum Prequel ist. Allerdings wird dort einmal, ich glaube, auf einem Plakat, die Jahreszahl 2013. Da gibt es dann ja noch eine lustige Geschichte mit so, im sechsten Teil mit so einem Suchplakat, aber es ist irgendwie ein Plakat, wo drauf steht Missing, bla bla bla. Und da steht drauf, dass es 2013 ist. Also muss es doch irgendwie danach gespielt haben. Also ob hier ist die Kontinuität so gar nicht mehr nachzuvollziehen.
Okay, alles klar. Aber ich dachte, das wäre nämlich so jetzt quasi der Episode 2, wenn man das so rechnen möchte. Okay, nee. Nun gut. Auf jeden Fall, prinzipiell spielt aber das, der Film jetzt so, dass die drei Hillbilly-Brüder halt entkommen sind aus dem Sanatorium. Und wir wissen auch schon ihren Namen. Sie heißen The Hilliker Brothers, was ja auch für den Sechsten nochmal sehr wichtig wird. Und die haben jetzt einen Serienmörder getroffen, den sie aber anscheinend als ersten Menschen mega cool finden, weil der anscheinend so viel Autorität versprüht, dass er jetzt quasi mit ihnen zusammen Leute umbringt und er sie so ein bisschen teacht, wie man das macht und alles. Und er ist jetzt quasi so der Anführer von seinen Jungs. Das ist nämlich der, wie nennt er sich? Maynard Odet, whatever. Ja, genau,
John, so heißt Maynard, der Steuermann, so war sein Name.
Genau. Das ist der Serienmörder. Und die haben sich jetzt auf den Weg gemacht zu einem kleinen Dorf. Das heißt, Ja, egal.
West Virginia.
Ja, West Virginia. Tut mir leid. So, und im Endeffekt geht es jetzt darum, dass es ist, spielt zu Halloween und es gibt das Mountain Man Music Festival. Das ist sowas wie das Burning Man, nur kleiner. Und da sind halt unsere fünf Karpaiken, um die es sich diesmal dreht. Wieder irgendwelche Mid-20s, alle sehr unsympathisch, wie man es kennt. Auf dem Weg, um da mal ordentlich abzuhotten. Und ja, wie es dann leider so kommt, wenn sie gerade auf dem Weg sind zum Festival, überfahren sie, beziehungsweise denken, dass sie fast jemanden überfahren, der dann halt dieser Serienmörder ist. Und eigentlich war es nur eine Falle. Und eigentlich war der Plan von denen, dass halt er auf der Straße liegt, dann halten die an, die steigen aus und die drei Brüder kommen dann aus dem Hinterhalt und metzeln alles nieder. Hat aber nicht geklappt, denn da ist die Polizei eingeschritten. Denn das ist, spielt jetzt ja diesmal sehr nah an dieser Stadt, wo das Festival auch stattfindet. Und ja, jetzt wird der Serienmörder gefangen genommen und aber auch einer von den fünf
Freunden.
Von den fünf Freunden. Der hat nämlich einen ganzen Beutel voller Drogen dabei gehabt. So. Und jetzt ist die Frage, was machen die anderen vier? Was machen die drei Hillbilly-Brüder, die jetzt ja ihren quasi Mentor. Papa oder ihren Mentor im Gefängnis halt sehen und ihn ja da befreien müssen? Und ja, wie man sich es halt so vorstellen kann. Was verhältnismäßig interessant, aber auch gleichzeitig ein Grund ist, warum der Film unfassbar schlecht ist, dass sie versucht haben, das in einer Stadt halt auch spielen zu lassen. Und dafür halt auch die schäbigste und schlechteste Kulisse gefunden haben, die sie dann auch ja entsprechend irgendwie versucht haben zu benutzen, um dieses Feeling eines Musikfestivals in einer Stadt aufkommen zu lassen, was überhaupt nicht klappt.
Nee, das ist wirklich so ein Pub-Kulissen-Set, was so wirklich, es gibt ja da diese Szene gleich zu Beginn, also es gibt da wieder ein Intro, Killed, auf den gehen wir gleich noch ein, aber die erste Szene der Haupthandlung ist ja dann mehr oder weniger in dieser Stadt, in diesem, bei diesem Event des Festivals da läuft. Und es ist halt so eine Kulisse, die selbst bei guten Zeiten, schlechte Zeiten glaubwürdiger als ein Straßen- oder ein Stadtszenario dargestellt werden kann als das hier. Es ist wirklich, du merkst halt so rudimentär, ich glaube, das könnte sogar derselbe Straßenzug sein, den sie bei Expendables 2 benutzt haben, wo auch immer nur genau diese eine Straße zu sehen ist in diesem bulgarischen Dorf da. Aber da spielt es wenigstens in Bulgarien. Oder Rumänien, Expendables 2. Na, irgendwie, da spielt es jedenfalls auch da, wo er gedreht wurde. Aber hier halt nicht. Und das ist dann wieder mit so komischer amerikanischer Reklame beklebt, so, wo, wenn da ein Laden steht, da steht als Reklame Food drauf. Oder da ist ein Telefonladen, da steht drauf Telefon. Oder so, weißt du, so richtig so künstlich. Und zu Beginn denkst du auch noch, okay, vielleicht haben sie aber ein bisschen Geld in die Hand genommen, weil da sehr viele Statisten in Kostümen und Kinder und Leute durch die Gegend laufen, während deine Reporterin gerade so eine Reportage über das Festival macht. Da denkst du, okay, vielleicht ist es doch ganz cool, weil die Stadt ist belebt und alles. Aber das war dann auch die einzige Szene, wo die Stadt belebt ist. Ab da ist dann einfach dieser Straßenzug, und es gibt nur diesen einen Straßenzug in dem Film, komplett menschenleer. Da findet zwar das Festival statt, ein paar, vielleicht einen Kilometer weiter raus oder ein paar hundert Meter weiter weg, aber scheinbar muss dieses Dorf so fasziniert sein von diesem Festival, dass wirklich jeder, und damit meinen wir wirklich jeder einzelne Dorfbewohner auf diesem Festival ist, egal ob 100 Jahre alt oder ein Jahr alt. Alle sind auf diesem Festival, weil ansonsten ist die Stadt komplett, also wirklich, und das ist jetzt ungelogen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, die Stadt ist wirklich komplett menschenleer, das ist keiner. Kein Statist, gar nichts. Außer nochmal zwei Jungs, die da nachher irgendwie mit faulen Eiern oder irgendwie sowas auf den einen Typen ja noch werfen, aber das war es auch schon. Wirklich aufs Billigste gemacht, wirklich furchtbar. Auch wieder in Bulgarien gedreht, haben wir schon erwähnt. Von den Beteiligten ist vielleicht lediglich Doug Bradley hervorzuheben, der ja dafür bekannt geworden ist, dass er den Pinhead gespielt hat in der Hellraiser-Reihe, zumindest in dem ersten Film. Da hat man zumindest unter Genre-Fans einen bekannten Darsteller verpflichtet. Der ist auch vielleicht, ja, obwohl das Highlight mich hatte eher genervt, aber zumindest für, sag ich mal, Hardcore-Fans dürfte er so das einzige Highlight noch in diesem Film darstellen. Was mir hier gefallen hat, da können wir vielleicht tatsächlich diesmal mit der Intro-Szene mal chronologisch beginnen, beginnt direkt wieder mit einer Sex-Szene natürlich. Ist ein Pärchen auf Mountainbike-Tour durch den Wald. Und sie halten an, weil das eine Mädchen mal in ihrer Kindheit oder irgendwie mal was gehört hatte von so einer heißen Quelle mitten im Wald. Und sie sagt dann zu ihrem Typ, hey, geh doch schon mal rein da. Und dann zieht sie sich so ganz langsam und lassiv aus, auch so wieder
Tits and Ass ist so auf dem Niveau und er ist dann wieder total scharf auf sie. Und dann machen sie in einer, ich bin mir nicht sicher, aber aus, ich würde jetzt mal grob behaupten, dass in einer unmöglichen Stellung machen sie dann Sex in diesem, in dieser heißen Quelle. Und werden dann danach abgemetzelt.
Tut mir leid, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, aber ich glaube, du verwechselst das gerade mit dem Sechsten.
Scheiße, stimmt. Verdammt. Hier ist ja ein ganz anderes Intro, aber sie beginnt. Das Schlimme ist, streicht einfach nur den Teil mit der Quelle. Das Intro von Wrong Turn 5 ist so, es beginnt mit einer Sexszene. Das Lustige. Stimmt, genau. Ach, das war hier gar nicht so interessant. Da werden einfach nur Leute, nee, gar nicht, die werden ja, das war ein Fake-Streich und irgendwer, nee, genau. Da wurden auch Leute, diese Joggerin war hier, ne?
Genau, die Joggerin, die in dem gelben Outfit da.
Genau, die Joggerin, die dann erst durch den Wald läuft und dann den ersten von den drei Hillbillys trifft und sagt, ha, lustiger Scherz mit eurer Halloween-Verkleidung, dann den nächsten, ja komm, jetzt ist mal Schluss mit lustig und so weiter. Und dann bedroht sie den einen noch mit dem Finger und dann wird ihr der Finger abgehackt und dann trifft sie halt auf den Mentor der drei Hillbillys und der gibt sich dann natürlich erstmal als Freund aus und sagt so, ha, komm, ich helfe dir und wir verstecken uns mal schnell, dann warten sie, bis die drei Hillbillys weg sind und dann sagt er, ich guck mal, ob die Luft rein ist. Die Luft ist rein und dann läuft sie zu ihm und dann sagt er irgendwie sowas, irgendwie so ein One-Liner sagt er dann und dann rammt er ihr dann die Axt in den Bauch. Stimmt, das war die Intro-Sequenz. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass sie hier so ein bisschen James-Bond-artig arbeiten, indem sie einfach mal so die Titelsequenz und die Title-Card mal für was Kreatives nutzen. Und zwar wird ihr ja noch die Hand abgehackt und die liegt dann so zitternd auf dem Boden, ausgestreckt alle Finger. Und dann wird dann so der Schriftzug Wrong Turn eingeblendet und diese Hand mit den fünf Fingern dran, die zittern, die bildet dann die 5 für Wrong Turn 5. Das fand ich tatsächlich fast schon kreativ.
Ja, aber insgesamt muss man sagen, man hat ja jetzt schon gelernt, dass die also zusammenarbeiten, die Hillbillies und der Serienmörder. Und warum dann dieses Schauspiel?
Ja.
Das ist doch komplett albern. So, entweder haben die dann Spaß dran und geilen sich daran auf, aber wieso haben sie nicht einfach direkt hier Axt, bam, boom, tschüss.
Ja, das fickt ja dann so ein bisschen so, ja, auch wieder so sadistisch, so jagdmäßig. Hier gibt's dann auch wieder den obligatorischen Gag und hier ist er sogar fast ein bisschen Meta. Da gibt's ja noch dann später im Verlauf, auch noch relativ am Anfang, im ersten Drittel, diese Szene, in dem das eine Mädchen doch den Polizisten da verführt am Auto. Und dann fragt er sie auch, oh, another wrong turn? Und das klingt dann so doppeldeutig von wegen, ach, schon wieder ein Wrong-Turn-Film. Ja, viel Spaß, so in dem Sinne. Fand ich ganz gut. Aber ansonsten ist der Film wirklich ein extrem zähes Unterfangen. Also ich fand den unglaublich langweilig. Auch so gerade diese Szenen in diesem Pub-Gefängnis, wirklich von draußen, wow, das sah wirklich aus wie eine, also ein Lego-Haus sieht echter aus als diese Pappmaché-Kulisse vom Gefängnis, die sie dahingestellt haben.
Jede Star Trek-Kulisse aus den 60ern war besser als das.
Ja, und das ist dann auch so ein halbes Kammerspiel, wo die sich dann alle gegenseitig immer beleidigen in dem Gefängnis von Zelle zu Zelle. Und dann ist dann auch noch der weibliche Sheriff, die uns eigentlich als Sympathiefigur dargelegt werden soll, aber auch überhaupt nicht interessant ist oder so. Das ist alles sehr seelenlos und stumpf und auch die Sexszenen sind wieder lausig inszeniert und die Dialoge sind grenzdebil. Atmosphäre kommt logischerweise bei dem, was wir schon beschrieben haben, null auf. Also es wirkt alles komplett unecht und künstlich und mega billig. Also für mich ist es auf jeden Fall der absolute Tiefpunkt in dieser ganzen Reihe. Das ist einfach nervig. Es geht einem wirklich an die Nerven. Entweder passiert gar nichts oder es passieren irgendwelche Beleidigungsszenen und dazwischen haben sie dann halt immer wieder irgendwelche Hardcore-Kills drin, die halt wirklich, also die sind wirklich alle durchweg, finde ich, bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, so, dass sie eine Grenze überschreiten, hier definitiv. Also ich habe da mal 3 Szenen rausgesucht, die wir zu diskutieren hätten, glaube ich. Da gibt es einmal die Szene, diese berühmte, was heißt berühmt? Berühmt ist sie ja natürlich nicht, aber markante Szene, in der der eine Typ eingebuddelt wird, nur noch der Kopf rausguckt und der andere wird an so einem Sportplatz, an so einem Torpfosten festgekettet. Und dann ist Three Finger, der dann halt auf so einem Rasenmäher sitzt, von dem aber vorne dieser Schredderteil, wie man auch immer sagt, fast die Maße hat, dieser Megabohrmaschine aus dem vierten Teil. Und der macht die dann platt. Also der fährt dem einen den Kopf ab und den anderen zerschreddet er komplett und dann fliegen alle Gedärme raus und sowas. Das ist eine abartige Szene, die auch wirklich so
weiß ich nicht, also es muss einfach nicht sein. Das ist ja, wie gesagt, es tut ja nichts zur Atmosphäre bei. Wir wissen doch, spätestens nach dem ersten Teil wussten wir schon, okay, diese Hillbillys sind gefährlich, sie sind sadistisch, sie sind böse. Und muss man ja, denn wirklich in jedem Film immer noch wieder das so ausschlachten, dass man sagt, die sind aber ultra, super, mega brutal. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich denke mal, es geht dir genauso, oder?
Ja, ja, das ist halt, wie heißt das, Gore-Porn? Oder, ja, das ist halt auch nicht so. Ja. Torture-Porn. Und zudem ist es halt auch schon wieder so dumm, weil wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, wird man sich vielleicht denken, dass sie das irgendwo auf einem Feld oder irgendwo im Wald machen. Sie machen es auf einem fucking Sportplatz. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Stadt, die da daneben ist, nicht mal während dieser ganzen, wir buddeln jetzt den ein, dann holen wir diesen komischen, dieses riesige Fahrzeug, dann holen wir die Kette her, dann bereiten wir das alles vor. Das ist doch mega riskant, das ist doch voll Quatsch.
Nein, ist nicht, es läuft doch das tolle Festival, wo alle Menschen sind.
Ja, stimmt, die sind ja alle, stehen alle vor der Bühne, ich vergaß. Ja.
Dann gibt es doch diese Szene, wo der eine Typ da auch festgehalten wird und sie ihn dann mit dem Hammer das Bein traktieren. Fand ich auch unmöglich. Das war wirklich auch schmerzhaft, muss ich sagen. Also das ist auch das Zusehen, das gleich so ein bisschen dieser Fondue-Szene aus dem vierten Teil. Und das eine Mädchen wird ja dann auch mitten auf offener Straße da erledigt und dann zwingt Three Finger sie ja noch dazu, ihre eigenen Innereien zu fressen, während sie sowieso schon am Sterben ist. Und das ist alles so, ach, scheiße.
Ich habe auch noch an die Szene mit den Augen gedacht, die ich auch ein bisschen...
Ja.
Bisschen arg unnötig fand. Generell, das ganze Großteil des Films spielt halt in diesem Polizeirevier, wo halt unser Doug Bradley so versucht, einen auf ganz schlechten, überheblichen Hannibal Lecter zu machen und dann halt die ganze Zeit da nur rumläuft und immer so überheblich spricht, ja, ach, ich komme hier raus und sie leben überhaupt nicht so lange. Meine Jungs befreien mich schon, als wären das die kompetentesten Ultramenschen der Welt. Es klappt zwar alles irgendwie, weil es halt der Film so möchte, aber das ist halt auch eigentlich alles nur Zufall und Glück. Naja, und da gibt es halt so ein paar Sachen, die sind unfassbar dumm. Ich weiß nicht, die Szene, als dann das letzte Mädchen, das nachher dann ja die Augen verliert, ihn befreit, ne?
Ja.
Und dann läuft er ja auf die Straße. So. Und dann erschießt, dann liegt da draußen noch die Polizistin und schießt ihn an. So, das sieht erstmal vollkommen billig aus, dann kippt er irgendwie nach hinten um, aber er wird auch nur angeschossen. So, dann steht sie auf und schiebt ihn einfach so wie so ein bockiges Kind so vor sich hin und wieder in die Zelle zurück. So, und dann eine Sekunde später in der Zelle ist er wieder komplett Herr über seine kompletten körperlichen Fähigkeiten und läuft später auch ganz normal rum. So, das ist so, ergibt gar keinen Sinn, wieso er sich dann da so wie so ein bockiges Kind wieder in diese Zelle hat schieben lassen. Und, ach, ich weiß nicht, das ist alles sehr, sehr affig.
Ja, das ist wirklich ein grauenvoller Film. Der gehört auch wirklich zu den schlechtesten Filmen, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Der ist einfach nur krass nervig, krass schlecht. Also, ja. 1 von 5 Sternen.
Ja, und ja, das, was halt wirklich am meisten stört, ist halt einfach dieses, es ist komplett unrealistisch, dass in diesem Polizeirevier, da explodiert später noch was,
ja,
dass da kein Mensch ist. Das, so funktioniert es einfach nicht.
Nee.
Das kannst du in der Stadt nicht machen. Du kannst nicht sagen, wir zerlegen jetzt hier alles und die sind alle auf dem Musikfestival.
Und das ist halt das Krasse, dass halt hier wirklich das Budget dafür sorgt, dass der Film unlogisch wird.
Ja.
Und das ist dann wirklich schon krass. Da muss man sich doch vorher Gedanken haben. Oder sie haben dann, ich weiß es auch nicht.
Nee, und die Hillbillys sind auch nicht mehr cool. Die sehen auch gar nicht, die sehen auch irgendwie noch billiger
schlechte
aus.
Schlechte Masken, ja. Sehr schlechte
Masken. Die Masken sind fürchterlich und überhaupt keine Bedrohung mehr. Nur noch das, da dachte ich so, 3 Stooges einfach nur. So die 3 lustigen Brüder.
Ja.
Ja, komplett, der hat echt, dass das nicht der letzte Film war, ist eigentlich schon beeindruckend.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der sich trotzdem verkauft hat.
Vielleicht. Ja, die Dinger laufen tatsächlich ziemlich gut auf dem Videotheken und auf dem DVD-Markt.
Mhm.
Das ist erstaunlich. Mhm. Ja,
so viel mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen.
1 von 5 Sternen.
Ja, habe ich auch so gemacht. Da geht gar nichts.
2014 hat tatsächlich dann Declan O'Brien den Regiestuhl abgegeben in der Wrong Turn-Reihe und es durfte sich jemand Neues daran versuchen, und zwar Valerie Milev, der schon zumindest im Genre Erfahrung hat, der schon ein paar Zombie-Filme zum Beispiel gedreht hat, und der durfte dann sich an Wrong Turn 6 Last Resort machen und schwieriger Film. Mhm. Kannst du mal kurz wieder erzählen, worum es geht?
Ja, ich versuche das mal. Und zwar geht es diesmal Also es gibt definitiv eine klare Hauptfigur und das ist Danny. Danny war mal Börsenmakler und hat da aber irgendwie ganz viel Mist verzapft und ist deswegen jetzt todunglücklich. Aber auf einmal bekommt er die Nachricht, dass er etwas geerbt hat. Und zwar ein Hotel. Und dann macht er sich mit seiner Freundin und irgendwie einem Haufen anderer Freunde, warum auch immer die alle mitkommen, auf den Weg zu diesem Hotel, um zu gucken, was er denn da so geerbt hat. Und ja, dort angekommen, wird er in Empfang genommen von einem Pärchen, von ja, zwei Menschen, einem ja, sehr muskulösen und sehr stark aussehenden Typen und so einer hübschen Blondine, die dort offensichtlich arbeiten und auch verwandt mit ihm sind. Und ja, dann nehmen sie die in Empfang. Die ganzen Leute und Freunde von ihm werden einquartiert. Und der Clou bei der gesamten Sache ist, dass das nämlich auch, also die beiden Menschen und theoretisch Danny dann ja auch, alles Verwandte von den Hillikers sind. Und das sind ja auch die inzestiösen Hillbillies, wie wir sie schon jetzt über fünf Teile lieben gelernt haben. Und naja, auf jeden Fall haben die beiden. Ich würde jetzt dir gerne die Namen nennen, aber ich habe sie nicht im Kopf. Und die beiden, die dort arbeiten, haben einen Plan und wollen Danny jetzt quasi in den inzestiösen Familienhaufen integrieren. Und die anderen, die da mitkommen, dann kann man die ja auch essen, oder nicht?
Ja, definitiv.
Oder Liebe mit ihnen machen
Oder
und dann
das.
essen.
Ja, ich hatte es ja eben schon angekündigt in Wrong Turn 5, als ich versehentlich eine Szene, die sich sehr ähnelt, verwechselt habe. Und du hast es richtig angesprochen, dieser Film ist tatsächlich ja fast mehr ein Softporno als ein Horrorfilm. Es ist wirklich teilweise wahnsinnig witzig, wie die Zeit in diesem Film gestreckt wird mit Sexszenen, die auch, na, explizit sind sie ja nicht, es ist ja immer noch ein amerikanischer Film, aber sie ufern aus. Es gibt ja da zum Beispiel diese eine Szene, so im Mittelteil, wo sich eine Dame und ein Herr auf einem Gynäkologenstuhl gegenseitig befreunden. Und dann noch eine dritte Person dazukommt, sich das anguckt und dazu auch noch Selbstbefriedigung betreibt. Und das in einem Horrorfilm ist dann schon so, ja.
Wie viel mehr Porno-Klischees bekommst du in einer Szene? Du hast den Gynäkologenstuhl. Und dann die andere Frau, die so heimlich von da hinten zuguckt und sich dabei schon selbst berührt. Das ist so.
Ja.
Ja, ich finde auch in dem Film, das ist fast 50-50. Das ist echt, zumindest die erste Hälfte, das ist echt. Ja, was heißt unangenehm? Aber das ist nicht das, was ich von einem Wrong Turn. Was heißt erwarte? Ich erwarte nicht viel, aber das von einem Horrorfilm, so, das ist mir too much.
Es schwebt ja quasi in jeder Szene, schwebt ja quasi Anrüchigkeit oder Sexualität mit. Man muss ja die Verwandte von Danny, die ist ja auch quasi den ganzen Film über heiß auf ihn. Und das ist einfach nur eine Szene, wo er verletzt wurde und sie ihn versorgen will. Und du merkst die ganze Zeit, sie möchte eigentlich von ihm befruchtet werden. Und dann ist ja noch jemand halb tot und anstatt ihm zu helfen, setzt sie sich dann einfach auf seinen Dödel rauf. Und wirklich jede Szene ist irgendwie, hat so diesen sexuellen Unterton und dann halt aber noch inzestiös dazu. Das ist alles sehr abstrakt. Also es ist wirklich so, ja, es ist wirklich fast wie ein Softporno, weil die Handlung eigentlich auch fast ganz gut dazu passt, wenn wir jetzt mal die Hillbillies ausklammern. Also es ist merkwürdig. Aber es gibt ja auch ein paar Sachen, die vorweg schon mal zu loben sind. Ich finde zum Beispiel gut, dass der Film, er schafft es nicht. Aber er versucht es, überhaupt eine Story aufzubauen. Und das hat er eigentlich allen, und sogar auch dem ersten Teil, hat er allen fünf Filmen, die zuvor rauskamen, voraus. Dass zumindest der Versuch gestartet wurde.
Ja, das stimmt. Dass man so ein bisschen noch versucht, hier und da alles zusammen zu erklären und hat es natürlich unheimlich schwierig, weil diese ersten fünf Filme ja halt auch wirklich ein überhaupt nicht stringenter, konfuser Ballast sind, der du kannst das nicht mehr zusammenflicken zu etwas, was keine Logiklöcher mit den anderen Filmen irgendwie haben soll. Aber die haben versucht, quasi nochmal sowas aufzubauen im Sinne von, hier ist diese Hillbilly-Familie. Und die, wir sind halt so ein ganz besonderes Blut, so ein besonderer Clan. Ja. Was ich fragen wollte, hattest du auch das Gefühl, dass auch aufgrund des Bediensteten über den ganzen Film so ein Osteuropa-Flair lag, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass der in den Staaten spielt. Ich weiß, dass er da nicht produziert wurde, aber das konnten die mir auch nicht verkaufen.
Nee, auch das hat wieder so dieses, also die Kulisse, also erstmal lobenswert ist, dass es, okay, eigentlich haben wir es vorhin gesagt, dass es nicht so lobenswert ist, wenn es aus dem Wald rausgeht, aber es ist zumindest mal mit diesem Hotel, mit diesem Spa, so ein anderes Setting. Aber wie du schon sagst, es sieht halt wieder, ich will nicht sagen, ja, osteuropäisch sieht es wieder aus, weil du auch wieder merkst, okay, du siehst das Gebäude von außen, dieses alte, europäisch auch aussehende Gebäude.
Eben.
Da wurde dann einfach wieder ein Schild vorne rangeklebt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie das Hotel hieß, aber es war irgendein, nennen wir es mal Smiths. Einfach so ein Schild vorne rangeklappt, was auch deutlich neuer und moderner ist als alles andere an diesem Gebäude, wo dann draufsteht Smiths Inn oder sowas. Und das ist ja, wirkt tatsächlich wie auch die ganze Innenausstattung und sowas, obwohl die wurde, glaube ich, tatsächlich noch irgendwo in einem Studio gedreht oder irgendwo anders, glaube ich. Das war nicht in Bulgarien, die Innenszene, aber es wirkt alles sehr europäisch, ja. Wirkt fast wie ein europäischer Film von der ganzen. Es
hätte auch echt Hotel Transsilvanien sein können. Und
Hostel, das hat so ein bisschen so Hostel-Optik.
Ja, oder auch so, genau. Und ich hätte gar nicht das Gefühl, dass der irgendwo in den Backwoods da in den Staaten spielt, aber mein Gott, nun gut.
Ja, ich meine, ich kann schlecht behaupten zu wissen, wie es in West Virginia aussieht, weil halt auch diese Filmreihe uns da nicht gerade weitergebildet hat, weil sie halt nur in West Virginia wahrscheinlich gespielt hat, wenn überhaupt. Was hier noch auffällt, ist definitiv auch, dass die Hillbillies selbst eher eine Nebenrolle spielen in dem Film. Also sie tauchen jetzt nicht so oft auf, haben weniger Screentime und wenn sie auftauchen, dann eher so blitzartig. Also hier geschehen die Morde tatsächlich nicht mehr so ausufernd wie in den letzten beiden Filmen, sondern wieder ein bisschen ruckartiger, kürzer.
Ja, das stimmt. Und insgesamt ist da halt auch sehr viel mehr Fokus auf, also eigentlich sind hier die Hauptantagonisten die beiden Verwandten von Danny, die da ja arbeiten und sich so halt ein bisschen um ihren Hillbilly-Clan kümmern.
Ja, hier gibt es übrigens tatsächlich einen kleinen Trivia-Fact zu. Und zwar sind in dem Film ja, ich glaube, das war in der Szene, wo sie sind doch nochmal in der Stadt. Sie fahren doch nochmal in die Stadt, irgendwie zwei von den Leuten, um irgendwas zu besorgen und treffen doch da auf den Sheriff.
Ach ja.
Und der auch noch dran glauben muss. Und dann sagt er ja noch so, ach, da muss ich ja da wieder gucken und wir vermissen ja hier die Omas und so weiter. Und dann gibt's so eine Kamerafahrt, eine kleine, auf so eine Art Whiteboard, wo dann halt so Notizen dran sind, diese Person wird vermisst, diese Person wird vermisst und so weiter. Und diese Szene ist, wenn du da mal genau drauf achtest, ist geblurrt worden.
Das war so seltsam. Und das gibt's auch was anderes später.
Und das hat einen Grund, und zwar waren dort Bilder von vermissten Leuten drauf zu sehen, aber tatsächlich war ein Bild von einer wirklich vermissten Person aus Irland dort zu sehen. Und dort gab es dann einen sogenannten Case-File, also es wurde dann ein Verfahren eröffnet und im englischsprachigen Raum, wo der Film halt schon draußen war, mussten viele Fassungen eingestampft werden, weil diese Szene im Nachhinein geblurrt werden musste. In Deutschland kam der Film ja ein bisschen später raus, da ist es gleich mit drin, aber tatsächlich wurden die verklagt und es musste rausgenommen werden.
Und deswegen haben sie nämlich, das ist eine andere Szene, wo es mich sehr verwundert hat, wo ich dachte, die waren einfach zu faul, gute Fotos zu machen. Die gucken sich ja einmal in dem Hotel die komplette Ahnenreihe auf Fotos an von dem Danny, weißt du?
Ja.
Und die sind auch alle geblurrt, außer so ein, zwei Fotos.
Ja.
Und die aber offensichtlich dann von denen selber erstellt wurden. Aber ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich haben die einfach irgendwelche historischen Dinger da an die Wand geknallt, weil das halt echt viele Fotos waren und die konntest du alle nicht erkennen. Und wahrscheinlich hatten sie dann auch einfach nur Sorge, ach, bevor jetzt noch was passiert, dass das irgendwie der Uropa von jemandem ist und der nicht in dem Film auftauchen möchte, blurren wir lieber gleich alles.
Gerade bei diesen noch am Ende, wer möchte denn auch noch zu einer Hillbilly-Familie gehören?
Ja, eben, genau. Das ist ja, das sah sehr, sehr seltsam aus. Nämlich tatsächlich da, wo du es jetzt meintest, ist es mir nicht aufgefallen.
Hast du den letzten Texas Chainsaw-Film gesehen, den Texas Chainsaw 3D?
Nee, den noch nicht.
Ach so, okay, schade. Weil der hat tatsächlich, also hier Wrong Turn 6, hat tatsächlich die Story von dem Film komplett abgeklaut. Und zwar ist es in Texas Chainsaw 3D auch so, dass ein Mädchen, das bekommt einen Brief nach Hause, dass sie ein Gebäude geerbt hat, irgendwo in der Pampa. Und sie fährt dann da mit ihren Freunden hin und stellt fest, ah, hier, das habe ich geerbt und so weiter. Und unten in dem Haus wohnt natürlich Leatherface. Und wie auch hier Danny verbindet sie sich quasi, obwohl jetzt würde ich dich spoilern, aber jetzt weißt du schon.
Hab ich doch schon gesehen? Ja, ist auch egal.
Und dann verbrüdert bzw. verschwestert sie sich dann am Ende mit ihrer Verwandtschaft, mit Leatherface und wird dann quasi, wie sagt man, Family Matters. Und so ist es ja hier in dem Film auch am Ende, dass Danny da sich überzeugen lässt. Also ja, genau. Tatsächlich fast 1:1 dieselbe Story, ist lustig eigentlich.
Was würdest du sagen, wenn du irgendwie ein Haus erbst, ein Hotel, würdest du dir das vorher vielleicht mal im Internet angucken?
Ja, ich würde auf jeden
Fall. Aus Kuriosität?
Ich würde auf jeden Fall mal recherchieren, wer mich da überhaupt informiert hat, wer da wohnt,
in was. Vielleicht auch mal anrufen und sagen, dass ich mit mehreren Leuten komme?
Das fand ich übrigens gut. Das war tatsächlich die korrekte Reaktion von dem Hausbediensteten, wie er gesagt hat. Eigentlich dachten wir, du kommst alleine. Und dann sagen sie, wer ist das? Ja, das ist hier meine Freundin und so weiter. Und dann sagen, ja, wir werden schon noch Platz für euch finden. Und sagst du, das ist nur der Anfang. Hinter uns ist noch ein Auto. Das mit Leuten drin. Und das ist das Geile. Sie haben am Anfang, siehst du doch, wie sie da mit dem Auto hinfahren, ne?
Ja, ja.
Und bist im ersten Auto drin, wo halt Danny drin sitzt und seine Freundin, nee, Schwester war das, ne? Schwester.
Freundin? Nee, Schwester? Freundin und Schwester.
Beide, genau. Also, und die erzählen kurz, ohne dass dann der Film das anders erklären muss, kurz, wer hier überhaupt da ist. Und das ist geil. Jetzt habe ich geil gesagt, ich mag das Wort nicht, das klingt immer so komisch. Sie sagt dann, ja, bla bla bla, und wir wollen ihm helfen und deswegen kommen wir alle mit. Und deswegen sitzen im Auto hinter uns ja auch noch sein bester Freund, dessen Freundin und die und der. So, weißt du, so, das würde nie jemand sagen, die fahren halt schon ein paar Stunden oder so und dann sagt sie, und deswegen sitzen hinter uns auch die ja. Und da, so, weißt du, macht sich der
das
Film
ist natürlich einem, sehr leicht. Das ist wie in einem Hörspiel, wo immer alle Leute immer alles beschreiben müssen, was du ja eigentlich in Wirklichkeit nie machen würdest.
Ja. Wie fandst du?
Und jetzt schlage ich dir mit meiner Faust von oben rechts ins Gesicht. Peng!
Und wie fandst du die Effekte? Die waren ja jetzt wieder handgemacht.
Die waren tatsächlich ganz gut. Also da muss ich sagen, alles, was diesbezüglich fand ich das sehr versöhnend nach dem fünften. Ich finde, der Film ist insgesamt, was das Ganze angeht, auch das Visuelle und die Atmosphäre, von der Atmosphäre her nicht so ein komplettes Debakel wie der fünfte.
Ja, sehe ich auch so. So ein paar ganz nette, so ein paar ganz schöne Splatter-Effekte sind dabei. Er ist auch wieder ein bisschen ernster, finde ich. Der hat wieder ein bisschen ernster, also weniger Gags und so. Natürlich, die Hillbillies machen ab und zu mal kleine Späßchen, aber ansonsten ist ja schon wieder ein bisschen ernster. Hier übrigens auch wieder, jetzt kommen wir nämlich kurz zur Intro-Szene, die ich ja vorhin schon angekündigt hatte. Also Mann und Frau machen Mountainbiking im Wald, machen Platz, Rast an einer heißen Quelle, haben dort unrealistischen Sex in dieser heißen Quelle, steigen wieder raus und werden dann getötet. Und dann kommt wieder die Title Card, dann steht da wieder Wrong Turn. Und die beiden Leichen sind so angeordnet, dass sie ein V und eine 1, also eine 6 bilden, römisch.
Mhm.
Römisch 6. Ja. Also quasi wie im 5. Das fand ich ganz witzig.
Das ist cool gemacht, ja.
Ja. Wie du schon gesagt hast, also der fünfte ist, der sechste Film ist generell ein schlechter Film, aber er ist nicht so schlecht wie Teil 5 und Teil 3. Das muss man wirklich ganz klar sagen.
Ja, das stimmt. Aber das heißt halt auch nicht viel.
Nee, definitiv nicht. Es ist zumindest, was ich halt wirklich zu schätzen weiß an dem Film, in Anführungszeichen, ist halt, dass der Regisseur Milev wenigstens ein bisschen frischen Wind reinbringt. Daher halt versucht man, eine Story zu erzählen. Das rechne ich ihm hoch an. Und ich würde vielleicht diesem Regisseur, wenn ihm irgendjemand mal sagt, dass da man auf die Soft-Porno-Szenen verzichten kann, würde ich ihm das nochmal anvertrauen und sagen, komm, bau das doch mal nochmal aus. Ich glaube, bei dem hätte ich da ein besseres Gefühl, als wenn jetzt wieder Declan O'Brien um die Ecke kommt.
Ja, es wäre schwierig. Wobei er ja mit dem vierten, also zumindest, glaube ich, vom Handwerk vielleicht auch mittlerweile dazugelernt hat und dann.
Aber er hat Teil 5 gemacht, also dazugelernt hat er scheinbar nicht.
Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Das ist halt immer schwierig. Ne? Das ist so eine Mischung aus wahrscheinlich Drehbuch, Budget, Produzenten und was du dann noch draus machen kannst. Ne?
Ja. Was der Film nicht so gut macht, ist natürlich wieder sein extremer Leerlauf. Also er hat wirklich mieses Pacing. Also halt nach den Kills am Anfang, wo das Pärchen da ermordet wird, dauert es halt wieder ewig, bis überhaupt was passiert in die Horrorrichtung. Also der hat eine ganz miese Spannungskurve, der Film. Auch hier das Ende wieder sehr missraten. Du hast halt wieder zwischendurch ein paar Horrorhöhepunkte und das Ende ist dann wieder sehr antiklimatisch. Und eine Sache, die fand ich wirklich grandios. Also Gott bewahre mich davor, irgendwann mal in meinem Leben solche Freunde zu haben, die anfangen, einfach in meinem neu geerbten Haus einfach mal das komplette Porzellan zu klauen.
Ja, weißt du, was das wert ist? Sehr viel Geld. Ja, dann sollten wir es klauen. Hast du recht.
Wie er dann noch zu ihr sagt, du kannst ja dann die Sachen schon mal mit in den Laden nehmen und mal bewerten lassen, was die uns bringen, so irgendwie analysieren lassen oder sowas. Saugeil.
Auch mit der Begründung. Ich glaube, das fällt keinem auf. Nein, natürlich fällt das niemandem auf. Das ist ja überhaupt vollkommen, die wohnen da ja auch nicht seit 20 Jahren und wissen, was da so ist. Wieso sollte das keinem auffallen? Ich anfange, alles auch leer zu räumen. Nur weil das ein großes Hotel ist.
Das ist so
dumm. Das war unfassbar dumm. Aber und auch wie Danny darauf reagiert. Ja, so ist er. Wenn es ums Geld geht, Ich weiß gar nicht, warum er den mitgenommen hat.
Ja, das ist unglaublich. Aber sie ja auch. Sie ist ja auch nicht besser.
Ja. Sie ist die Schlimmste.
Ja.
Das schafft, ja.
ja, was soll ich sagen? Also ich fand den Film, das Problem, was ich mit diesem Film hatte, war halt, dass er außerhalb der Sexszenen und der Horrorszenen halt wirklich, zwar wie gesagt, halt versucht diese Geschichte zu erzählen, aber halt unglaublich dröge und unglaublich zäh und irgendwie auch uninteressant so. Das war halt langweilig.
Ja, es gibt halt noch diese eine Szene, die dann halt für diesen Versuch einer Geschichte sehr wichtig war. Das war ja die, wo sie dann Danny quasi ein bisschen abseits vom Hotel zu der Siedlung der Incest Hillbillies bringen und ihn dann da halt unter Drogen setzen. Ja, das war gar nicht so super schlecht gemacht. Das war mal wieder ganz nett, auch mal mehr von denen zu sehen und nicht nur die drei. Die Maske von Three Finger sah mega seltsam aus irgendwie.
Die sahen alle mega seltsam aus. Also irgendwie so, ja. Du siehst ja bei ich glaube, ist es bei One Eye? Ich weiß jetzt gerade nicht, bei welchem. Oder ja, doch, bei ihm war es, glaube ich. Dass du auch immer du siehst ja seinen Mund. Und du siehst aber, dass es sein echter Mund ist und dass die Maske genau immer so an der Grenze langläuft, aber immer so, dass du es in Nahaufnahmen siehst. Das ist aber in allen außer dem ersten Film so gewesen. Ganz komisch irgendwie. Also bei den Masken haben sie sich eigentlich, ja, außer dem ersten Teil eigentlich nie richtig Mühe gegeben. Also da muss man dann doch schon die Maskerade von Stan Winston aus dem ersten Teil schon fast loben, wenn man die anderen dann gesehen hat.
Ja, definitiv. Also das sieht einfach aus wie ein Kostüm. Das sieht nicht mehr aus, als ob das wirklich die Haut wäre von denen.
Ja.
Da wurde sich wenig Mühe gegeben. Oder es wurde nicht besser gekonnt, wer weiß.
Dann hätten sie es wenigstens so sagen sollen, so wie es bei Texas Chainsaw ist. Ja, der zieht ja auch die Haut ab und macht sich eine Maske draus. Der sieht darunter noch hässlicher aus oder so, keine Ahnung. Aber es wäre eine ganz einfache, dann erklärst du einen schlechten Special-Effekt, fertig.
Ja, das stimmt. Ach ja, ja, du hast gesagt, es kommt noch ein siebter. Ach nee, wir müssen erstmal noch bewerten, ne?
1,5 von 5 Sternen.
Ja, ich war auch zwischen 1,5 und 2, aber eigentlich 1,5, weil es hat ihm halt geholfen, dass ich davor den fünften gesehen habe. Aber eigentlich 1,5, ja.
Allerdings war man aber auch schon so dröge vom fünften Teil, dass der sechste halt ja zwangsläufig, ja, wie du schon sagst, gewinnen musste, ein bisschen dagegen, aber auch halt nur minimal. Ja, es soll tatsächlich wohl einen siebten Teil geben. Das wundert mich auch gar nicht, weil die verkaufen sich halt. Das ist halt Videothekenware. Und, ja. und ich guck mal kurz, ob das wirklich, bevor ich hier Schwachsinn erzähle, ganz am Ende. Wrong Turn 7, alles zum neuen. Ja, da kommt ein siebter Teil. An Halloween 2017, wie gewohnt, direct to DVD.
Oh, okay.
Da können wir uns schon freuen. Da wird es dann zeitlich dann natürlich auch ein Update zu dieser Episode geben. Auf jeden Fall. Ich guck mal kurz, ob schon irgendwas zum Regisseur oder so drin steht. Du kannst ja schon mal abschließende Worte
zu diesem Franchise. Ich wollte dich noch kurz was fragen sonst.
Ach so, ja.
Und zwar mal so, was ich ganz interessant fand, weil ich überlegt habe, da sind jetzt da innerhalb dieser 6 Filme bestimmt über, es gibt ja immer diese Gruppen aus Opfern, bestimmt über 30 Schauspieler gecastet worden für diese Mid-20 oder Teenager, whatever, Typen, die dann da halt irgendwo sterben. Ich frage mich immer, was ich jetzt bei Wrong Turn 6, was denkt sich da so ein junger Schauspieler irgendwie so? Weil der hat sich ja wahrscheinlich den fünften oder die anderen mal vorher angeguckt und ist das dann so, ist es dann, ich habe das Gefühl, wenn du da einmal drin bist, ich glaube nicht, dass du dann es leicht hast, irgendwie, weil du kannst da ja auch schauspielerisch nicht wirklich überzeugen. Ich stelle mir das ganz schwierig vor zu sagen, so, ja, fuck it, ich mach Wrong Turn 7, ist ein Film, dann bin ich Schauspieler und whatever.
Das ist schwierig. Also es ist natürlich immer, ja, es ist keine nichts, was du in deiner Vita groß vorzeigen kannst. Es ist natürlich je nachdem, was du werden willst. Wenn du zum Beispiel ein Genre-Schauspieler werden willst, der jetzt zum Beispiel so Horrorfilme spezialisiert ist und sowas, ist sowas natürlich immer nicht verkehrt, je nachdem, wie du dich halt präsentierst in dem Film. Wenn du natürlich nur nach 2 Minuten stirbst oder so, aber wenn du vielleicht mal mit etwas Glück vielleicht ein interessantes Final Girl spielen kannst oder sowas, Oder auch gerade bei den Leuten, die zum Beispiel mal Bösewichte spielen, auch wegen Stunts und sowas, dass du dann öfter mal Jobs kriegen kannst. Die machen ja zum Beispiel die meisten von den Darstellern, die zum Beispiel Freefinger gespielt haben, sind Stuntmänner teilweise auch gewesen und die haben dann auch andere Jobs dadurch gekriegt und sowas. Aber an sich per se hast du recht. Also wenn du so einsteigst, macht es dir schon mal einen schlechten Ruf. Und wenn du so wie Doug Bradley dann irgendwann im Wrong Turn 5 mitspielen musst, wo du eigentlich so eine treue Hellraiser-Fangemeinde hast, und dann so ein scheiß Film bei rauskommst, dann macht es auch nicht gerade, sag ich mal, deinen Ruf, den du hast und der sich eigentlich auch nur auf Hellraiser begründet, auch nicht viel besser. Also ist schwierig zu sagen. Übrigens, der siebte Teil hat auch schon einen Untertitel und zwar heißt der At the End of the Road, Evil Feeds. Da gibt es schon ein Mini-Post dazu. Das sieht aus wie eine verlassene Hütte, aber irgendwie sieht es nicht nach Wald aus, sondern nach einer Gebirgslandschaft.
Das hatten wir noch nicht. Danach wird nur noch Wüste und unter Wasser.
Vielleicht kommt ja die Klippe zurück aus Wrong Turn 1. Aus
genau. Das wäre doch gut. Das einzige Setpiece. Oder auf dem Boot, das wäre doch auch mal cool. Wrong Turn auf dem Schiff.
dass sie so als Bedienstete da arbeiten auf so ein Kreuzfahrtschiff. Ja. So wie in Freitag der 13.8. Das wäre doch
das cool. Hätte was.
Sind die da? Das hätte was. Aber passt natürlich eigentlich nicht so ganz.
Nee, klar.
Aber ich meine, was soll diese Reihe noch großartig in den Dreck ziehen?
Das ist es, ne?
Da kann man auch mal was riskieren lieber, weißt du? Die Leute kaufen es, wenn dann eh.
Das denke ich mir auch. Ja, abschließende Worte. Was soll ich sagen? Ich würde niemandem empfehlen, die alle zu sechs in einem Marathon nacheinander wegzugucken. Ich würde sogar niemanden, außer er ist irgendwie komplett, oh Gott, wie heißt das denn? Ja, so ein Komplettierungswahnsinniger empfehlen, den dritten und den fünften überhaupt anzufassen.
Ich glaube, man kann auch einfach, also wenn man wirklich jetzt, sagen wir, wenn du jetzt wirklich nicht so ein Hardcore-Horror-Freak bist, sondern lieber mal ab und zu mal gerne einen Horrorfilm guckst, dann guckst du halt den ersten und dann dabei lässt es dann auch.
Genau, das ist dann eigentlich okay, weil es gibt genug andere. Es ist halt theoretisch. Na, es gibt genug Alternativen eigentlich, die besser sind. So, wenn du Genre-Fan bist, ja, dann guckst du wahrscheinlich trotzdem alle sechs. Na gut.
So wie wir. Und ich habe die alle schon mehrfach gesehen. Also ich habe selbst den fünften schon dreimal gesehen und den vierten schon viermal jetzt. Also, aber ich werde es jetzt erstmal für lange Zeit lassen, glaube ich.
Ja. Ach ja. Ja, was soll man dazu sagen sonst, ne?
Ja.
Schade.
In der nächsten Folge beginnt dann unser Alien-Mai.
Yay!
Anlässlich des Kinostarts zu Alien Covenant, haben wir auch letzte Woche schon angekündigt, werden wir uns mit allen, nicht mit allen, oder vielleicht doch mit allen, ich überlege gerade, ob wir vielleicht auch Alien vs. Predator noch irgendwie vielleicht in der Woche danach unterbringen. Also wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge Alien für euch haben und in der darauffolgenden Woche Aliens und dann im Rest des Monats natürlich auch noch Alien 3, Alien Resurrection, Prometheus, Covenant und mal sehen, wenn wir uns wirklich das noch antun wollen, vielleicht auch noch die Alien vs. Predator Filme, die beiden.
Oha.
Mal schauen. Ja, das ist fast schon wieder auf Wrong-Turn-Niveau, deswegen überlege ich gerade noch. Ja, ansonsten, geht in den Wald, geht spazieren,
genießt
das Wetter.
Genau.
Und
meidet West Virginia.
Meidet West Virginia. Und vielleicht war jemand von euch schon mal in West Virginia, dann bitte bei uns schriftlich anfragen und da möchten wir einen Bericht haben. Ansonsten, genießen wir jetzt weiter unseren Urlaub und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.
Tschüss.